Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 325 des Nur der FCM-Podcasts, die euch heute von Sascha präsentiert wird, auch wenn es keine Live-Sendung ist. Vielen Dank, Sascha, für deine Unterstützung und vor allem auch für dein Verständnis, dass wir die Live-Sendung nochmal um ja mindestens eine Woche schieben müssen. Und ja, allen anderen Unterstützerinnen und Unterstützern und so weiter, die das natürlich auch schon mitbekommen haben, auch ein großes Dankeschön für, ja, einfach fürs Daumen hoch, fürs Verständnis und die Vorfreude auf die Live-Sendung. Es ist halt manchmal, wie es ist. Mitunter kommt bei so Planungen auch einfach das Leben dazwischen. Alles schicki. Thomas fällt für diese Woche kurzfristig aus. Viele ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen oder euch nicht zu früh freuen. Das hängt vielleicht ein bisschen vom Betrachtungswinkel ab. Thomas ist auf jeden Fall in Bälde auch hier wieder zurück. Ja, ich habe mir eine ganz großartige Vertretung hier in den Podcast eingeladen. Wer das ist, das verrate ich euch gleich. Ich verrate euch aber noch vorher noch, was wir heute besprechen. Das sind jetzt auch wieder unfassbar überraschende Themen. Also wir werden natürlich das grandiose 2:2 gegen den Hamburger Sportverein nachbesprechen. Wir schauen, glaube ich, heute auch ein bisschen, also Mühe ausführlicher auf die U23, wie ich gerade im Vorgespräch erfahren habe. Und pegeln uns dann und pendeln uns dann so ein bisschen auf Hansa Rostock ein. Das erste von drei sogenannten 6-Punkte-Spielen. Ganz, ganz wichtige Partie am Sonntag in Rostock. Und schauen mal, was wir dann noch so im sonstiges Segment rauskramen können. Wir werden wahrscheinlich am neuen deutschen Meister nicht vorbeikommen, aber gucken mal, was es da sonst noch so gibt. Genau, und wie gerade schon gesagt, Thomas lässt sich heute entschuldigen und euch ganz lieb grüßen. Und für ihn ist heute der Micha am Start. Ich grüße dich, einen wunderschönen.
Einen wunderschönen, Alex.
Hi. Hi, ich freue mich ja sehr, dass wir so coole Leute haben, die dann sagen, hier, klar, komm ich rum, lass uns über Fußball quatschen. Das ist sehr, sehr schön. Wie geht's dir denn eigentlich so insgesamt?
Also von meinem allgemeinen Wohlbefinden geht's mir sehr gut. Vor allem ist erstmal schön, Dankeschön natürlich, dass ich mit dabei sein darf. Und diesmal ohne, dass ich mich selber eingeladen habe. Das ist schon mal sehr, sehr gut.
Das ist wahr, ja.
Das ist schon mal sehr stark. Ansonsten gibt es da, glaube ich, zum letzten Spieltag ein bisschen Redebedarf, sagen wir es mal so.
Ja, das stimmt. Müssen wir auch gleich drauf gucken. Vor allem gibt es bei mir wirklich Verwirrung, weil, und das meine ich jetzt ganz ernst, ja, weil ich das ein oder andere Medienerzeugnis noch konsumierte, so im Nachgang des Spiels, und mich dann so fragte, okay, also gibt es jetzt, also die Leute schreiben alle über die gleiche Partie, haben aber offenbar sehr unterschiedliche Dinge gesehen. Kann aber auch daran liegen, dass in einem Text eben JournalistInnen auf das Spiel gucken und in dem anderen Text dann Spieler des 1. FC Magdeburg irgendwie zu Wort kommen. Also es verwirrt mich alles wirklich sehr. Aber das können wir bestimmt heute so ein bisschen glattziehen und aufklären. Und da du ja, wie du mir vorhin verraten hast, unglaublich gut vorbereitet bist, zumindest auch auf diese Partie wird das bestimmt auch gut. Wir gucken aber vorher nochmal ganz kurz auf die, auf unseren Nachwuchs. Da fange ich jetzt mal hinten an, weil wie gesagt, zur U23 machen wir vielleicht noch eine Minute länger. Aber ich fange mal bei den U19, also bei der U19 an. Die gewann am 19. Spieltag der Regionalliga ganz souverän mit 3:0 gegen den Berliner SC. Und unsere U17 hatte spielfrei, genau wie die U16. Die U15 sehe ich jetzt gerade hier, hat ein Testspiel wahrscheinlich gemacht gegen einen dänischen Verein, den ich jetzt nicht wage auszusprechen, weil das nur schief gehen kann. Also ganz interessant. Genau. Und die U23 verliert 1:4 in Auerbach. Also die Saison ist da an der Stelle, also zumindest was die Ambitionen Aufstieg betrifft, ist die lange durch. Ganz interessant, an der Spitze der Oberliga ist es jetzt ein Zweikampf zwischen Plauen und Bischofswerda um Platz 1. Also da könnte man immer mal wieder hingucken. Das ist wirklich, wirklich spannend. Bischofswerda ist Zweiter, aber immer noch ungeschlagen. Und Plauen zieht da eben so seine Kreise. Und jetzt werfe ich dir den Ball zu, Micha, weil du hast brandheiße vor Ort Insider-Infos zum 1:4. Hau raus.
Ja, kam für mich tatsächlich auch überraschend. Also schöne Grüße gehen an der Stelle raus an Martin, ehemaligen Bundeswehrkollegen, der sich an mich erinnern konnte und sagte, Mensch, der ist jetzt in Magdeburg. Da kenne ich doch noch einen und schrieb mich an und sagte so, ich gebe dir einen Spielbericht sozusagen. Ne? Und das ging dann halt nach Auerbach. Und dann bekam ich halt die Zuschrift, so 34. Minute 1:0 durch Marcin Sieber, mit dem, also wirklich göttlich, mit dem Kommentar Ecke, Kopfball, Tor. Standardtraining ist doch bei euch so ein Thema. Ja. Das war auch schon richtig gut. Dann ganz normal, ne, 50. Minute 1:1 für Magdeburg durch Ole Achtenberg heißt er, glaube ich, ja.
Genau.
51. das 2:1 für Oldenburg durch Paul Kempfer.
Auerbach,
Und dann
Auerbach,
6.
Auerbach,
Auerbach,
Auerbach.
Entschuldigung,
Nicht schlimm,
genau.
genau, ja.
Und dann 66. das 3:1 wieder durch Marcin Sieber. Vorher ein Freistoß, Kopfball, Tor und eigentlich bloß ein lachendes Smiley dahinter. Und mit dem Kommentar, wäre das nicht einer für den ersten FC Magdeburg?
Ja.
Das, wo man sich so denkt, so, ey Mensch, wenn so ein Stürmer wäre doch mal was ganz was Feines.
Ja, brauchen wir nicht. Aber,
Naja.
ja, genau. Ich
Ja, und
google
dann
den.
halt in der,
Mach mal.
google den mal, genau. Und dann in der 89. das 4:1 durch Wojtek heißt er, glaube ich. Und dann kann ich den Namen nicht mehr aussprechen. Zermus? Wojtek? Zermus? Weiß ich nicht. Irgendwie sowas.
Thermos, ja, genau. Hätte ich jetzt auch so gesagt.
Gut, ein Glück.
Ja.
Ja.
Also ich muss dir sagen, Marcin Sieber ist keiner für uns. Der
Ach
ist,
so.
weil der ist nämlich erstens, ist die Uhr da schon abgelaufen, der ist schon 28 und zweitens ist er Innenverteidiger.
Ach so. Naja, das ist doch, bei uns ist das auch eigentlich gar kein Problem, weil wir machen doch auch gerne Verteidiger zu Stürmern und Stürmern zu Linksverteidigern.
Ja, und vor allem haben wir seit dem HSV-Spiel den besten Innenverteidiger der Liga, der gleich für beide Mannschaften verteidigt, aber dazu kommen wir nachher noch. Und Marcin Sieber hat tatsächlich in der laufenden Oberligasaison 2 Tore erzielt.
Ach ja, gucke. Also die zwei.
Genau. So, und
Wahnsinn.
jetzt habe ich aber deinen Spielbericht so ein bisschen abgegrätscht, ne? Kam doch bestimmt
Nee,
noch was, oder?
das war's jetzt. 4:1 ist es ja ausgegangen.
Ach
Aber
so.
die Kommentare zu diesen Kopfballtoren durch Marcin Sieber, die fand ich sehr amüsant.
Ja, und jetzt muss man sich halt schon ja, sozusagen über die U23 bei Auerbach anhören, was für Probleme der FCM so hat. Also das ist irgendwie fantastisch. Ja, naja, genau. Aber ich glaube, es waren auch wieder ein paar U19-Spieler mit am Start, was gut ist, dass sie spielen, dass sie sich entwickeln können. Ich hatte dann irgendwie so überlegt, weil, naja, gegen den HSV, wir kommen da jetzt schon so halb rein. Ja, hätte man ja auch vielleicht noch den einen oder anderen U19-Spieler auf die Bank setzen können, bis mir dann irgendwie aufging, das ging gar nicht, weil die sind ja, haben ja zeitgleich gespielt oder zumindest am gleichen Tag. Also da war es dann wahrscheinlich wirklich schwierig, da nochmal jemanden reinzubringen. Aber hey, genau. Naja, gut, also die U23 macht jetzt Ausbildung, habe ich jetzt, also glaube ich einfach, also machen das, was eigentlich die Mannschaft jetzt tun soll und trudeln da jetzt so ein bisschen aus. Mal gucken. Better luck next time, quasi, nächste Saison. Dann nochmal angreifen. Genau. Schön.
Soll
Dann,
sich ja entwickeln, ja.
genau. Ist ja auch nicht schlimm. Also,
Darum.
ja, ist schon okay, das dann so zu machen. Ich glaube, das hätten sich jetzt die Verantwortlichen ein bisschen anders gewünscht, so, aber
Ganz sicher.
ich glaube, die hätten sich die eine oder andere Sache noch anders gewünscht. Und damit jetzt endlich zum HSV. Lass es uns tun. Lass uns über Hamburg sprechen. Wie hast denn du das Spiel gesehen? Also wie und wo und so.
Also ich habe das Spiel von der Couch aus gesehen, tatsächlich.
Ja, sehr
Ich
gut.
war nicht im Stadion. Die Perspektive habe ich nicht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich mal wieder ins Stadion muss. Habe mir aber tatsächlich auch ein paar Sachen aufgeschrieben dazu, weil ich im Stream eigentlich auch noch ein bisschen detaillierter über das Spiel erzählen will oder erzählen wollte. Deswegen hat das jetzt ganz gut auch zusammengepasst. Und wenn ich so auf meine Word-Datei drauf gucke, dann gibt es da so bestimmte Sätze, die ich mir extra groß markiert habe. So von wegen so ganz groß sehe ich hier zum Beispiel kläglich.
Ja.
Oder Alter mit ganz viel A hinten dran. Und dann so, was macht denn Reimann da? Das ist so. Aber wirklich alles auch extra nochmal, um meinen Unmut kundzutun, auch wirklich in Rot und ganz groß und dick und also wirklich, naja. Wir können es aber gleich nochmal sukzessive von oben nach unten dann durchgehen.
Ja, sollten wir machen. Ich habe jetzt gerade gedacht, dass du eigentlich mit der Couch-Perspektive die bessere Analyseperspektive hattest, weil also ich war im Stadion und habe mich dann eher darauf konzentriert, sozusagen die Atmosphäre mitzunehmen und die Mannschaft zu supporten und das Handy dann halt in 90 Minuten entsprechend in der Tasche gelassen und auch keine Notizen gemacht. Und jetzt natürlich das Problem, dass zwischen Sonntag und jetzt schon wieder so viel passiert ist, dass ich, naja, das ist vielleicht noch nicht so schlecht, aber das eine oder andere auch irgendwie nicht mehr erinnerte. Und dann jetzt gerade nochmal gerade nochmal so in die, ja, in die Zusammenfassung geschaut habe und wie gesagt, so ein paar Sachen hatte, wo ich irgendwie drüber stolperte. Ich bin jetzt mal wirklich naiv. Ich mache mich jetzt der ganzen Geschichte gegenüber wirklich fremd und stell dir einfach Fragen. Und
Finde ich
zwar,
gut.
pass auf, Frage 1 betrifft den Kollegen Müller. Der war ja nun in der Medienrunde, nicht wahr? Und genau, und sprach also auch offenbar auch über den HSV. Und jetzt wird er hier zitiert in einem Text auf Magdeburg Blau-Weiß. Geht es eigentlich um Führungsspieler und was sie machen wollen? Und er sagt dann jetzt: Wir müssen vorangehen. In dieser Phase ist jeder in der Pflicht. Und jetzt kommt der Satz, über den ich ein bisschen gestolpert bin. Beim letzten Heimspiel war unser Spiel über weite Strecken herausragend. Also, der meint das HSV-Spiel, oder? Das ist doch
Ja,
das letzte
du
Heimspiel.
sprichst jetzt gerade von von der Medienrunde heute?
Ja,
Nee.
ja, ja, ja.
Ach so. Die
Ja,
siehst du,
ja.
habe ich noch nicht geguckt. Schade.
Ne, der Text ist von. Nee, warte mal, der Text ist von Nico Escher. Vom 17.04. So,
Das ist
10:52 Uhr.
heute.
Na, dann war die Medienrunde gestern. Oder?
Das ist ja unfassbar.
Also nicht, dass wir jetzt.
Das herausragend?
Nicht, dass. Nee, nicht, dass wir jetzt. Also, nee, warte mal, nicht, dass wir jetzt Quatsch erzählen. Also die Medienrunde war gestern. Das ist korrekt, ja?
Nee, heute ist der 17.04.
Dann war die Medienrunde.
Heute.
Ist in der wöchentlichen Medienrunde zu was gewesen und hat die Fragen der Medienvertreter. Alles klar. Und dann, jetzt muss ich das nochmal checken. Genau. Ah ja, doch, nee, das passt. Das war heute. Also jedenfalls, nee, okay. Dann passt das. Siehst du, also so durcheinander bin ich hier schon. Also der Alltag ist wirklich herausfordernd, aber genau. Nee, das
Da
passt.
frage ich mich jetzt aber ganz ehrlich mit dieser Aussage, was hat er denn für ein Spiel gesehen?
Das wollte ich dich ja fragen. Also ich habe das gelesen und habe gedacht, okay, also herausragend. Also ich habe jetzt. Ich habe jetzt
Also
so
ich
phasenweise kein schlechtes Spiel grundsätzlich gesehen, bis zum 2:1. So, dann ist ja alles wieder in die Binsen gegangen. Aber herausragend fand ich das jetzt nicht. Deswegen die Frage an dich: Kannst du mir dieses Zitat erläutern, sozusagen?
Also kann ich dir definitiv nicht erläutern.
Gut.
Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich bis zum 2:1 ein gutes Spiel gesehen habe.
Okay.
Weil, ganz ehrlich, weil, also, ja, das war okay. Das war phasenweise deutlich besser als die letzten Wochen. Aber ich sag mal, nach so Spielen gegen Karlsruhe und gegen Hannover, ich sag mal, da kann es ja nicht schlimmer werden, sag ich mal, ne?
Ja, das stimmt. Ja, okay.
Deswegen, also jetzt herausragend besser, also oder großartig besser, war es jetzt halt auch nicht. Und wenn wir das mal ganz, ganz grob zusammenfassen, ja, wir haben zwei Tore geschossen, das waren zwei Tore vom Elfmeterpunkt. Wir haben, wenn ich jetzt auch mal auf meine Liste gucke, da waren vielleicht zwei, drei Dinger dabei, die aufs Tor gegangen sind. Ja, okay, davon war einer ein kleines Schüsschen. Aber ansonsten war das doch, aber über weite Strecken des Spiels doch alles nur harmlos, oder?
Ja,
Ganz ehrlich?
na deswegen war ich auch so erstaunt, weil ich so dachte, okay, redet der jetzt, also die Frage war jetzt eben gerade wirklich ernst gemeint, ob er jetzt wirklich über das HSV-Heimspiel spricht, weil herausragend war das nicht, also so. Und
Nee.
ich erinnere auch, was jetzt Abschlüsse betrifft, jetzt mal von den Elfmetern abgesehen, erinnere ich zwei Abschlüsse, so, und das ist das, ja, also ich tue mich schwer damit, Schuss zu sagen, also es ist also sagen wir mal so, der lange Ball auf Lukas Schuler. Und das, was er danach damit tut. So, also ich meine jetzt nicht den Elfmeter, ich meine die andere Szene. Ich kann dazu nicht Schuss sagen, es geht einfach nicht.
Sag einfach den unplatzierten Rückpass.
Ja, okay, den. Und das Ding von Neuenberger in der zweiten Halbzeit, wo ich dann auch so dachte: Du hast jetzt drei Möglichkeiten. Du kannst den lupfen wahrscheinlich, du kannst den, weiß ich nicht, einfach zurückgeben an den Torwart, so nach dem Motto: Hier, ich schieße den dir links, rechts unten in die Ecke, ich tue dir auch nicht weh. Oder du holst halt einfach voll drauf und schießt den Torwart weiß ich nicht, schießt ihm die Farbe aus dem Trikot und den mit dem Ball ins Netz. So, und dann meinte Herr Nollenberger aber, vielleicht kannten die sich auch von früher oder so, das weiß ich nicht. Hier, du, pass auf, du kannst den Ball aufnehmen, ich schiebe dir den mal so hier so rüber. Das sind so die zwei Torchancen, die ich im
Ja.
Kopf hatte. Hast du da noch was
Ja.
anderes auf dem Zettel?
Nö, das, also ich habe jetzt zwar noch in der 57. Minute habe ich noch einen Schuss von Kondé. Aber da steht auch, also nichts weiter. Kondé, Schuss aufs Tor. So,
Na,
das war's.
immerhin, na, immerhin. Okay, aber es ist
Ja.
herausragend. Also, wenn das sozusagen jetzt die Messlatte ist für die Frage, was herausragend ist und was nicht, dann haben wir, glaube ich, werden wir, also haben wir, glaube ich, in dieser Saison sehr, sehr viele ultra, hyper, mega herausragende Spiele gesehen vom Club. Und das war jetzt eben herausragend. So.
Schwierig.
Ja, ein bisschen, wirklich ein bisschen schwierig. Ich habe dann nochmal, weil ich es nicht glauben konnte und wirklich meine Erinnerungen so dachte, so, also, habe ich mir das jetzt falsch gemerkt oder so, habe ich nochmal beim Kicker nachgelesen, sicherheitshalber. Und der Kicker schreibt hier zumindest vom Spielbeginn Folgendes, bis zum Tor, also bis zum Elfmeter, bis zum ersten. Die Rothosen, damit ist der HSV gemeint, kamen vor toller Kulisse in der Bums-Arena, also im Heinz-Krüger-Stadion, gut in die Partie und rissen gleich zu Beginn die Spielkontrolle an sich. Gegen die eigentlich so ballbesitzstarken Magdeburger ließ der HSV die Kugel laufen und suchte den Weg nach vorne. Immer wieder näherte sich die Baumgart-Elf offensiv an, allerdings ohne wirklich gefährlich zu werden, steht hier. So. Und dann kommt halt eben diese Elfmeterszene, diese erste Elfmeterszene mit Schuler. So, und was ich dazu gerne sagen würde, ist, dass erstmal der Pass sehr, 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 sehr schick war, den er da bekommt. Das war schon cool. Und jetzt kommst du rein und wie hast du es denn oft, also, oder anders gesagt, im Stadion war es so, also der Leute, also kommt der lange Ball und dann war irgendwie klar, Lukas Schüle bekommt den. Es gab Leute in meiner Umgebung, die haben sich dann gleich einfach umgedreht oder was anderes gemacht. Naja, dann fiel Schüle und das war, ich meine, wir sind auf der Nord, das kann man nicht so gut erkennen. Mein Bauchgefühl war aber, also tendenziell eher außerhalb und eigentlich irgendwie nix. Wie ist denn das auf der, von der Couch-Perspektive so gewesen bei der Szene?
Also ja, grenzwertig. Also ich hätte, ich, also aus meinem Ermessen hätte ich gesagt, das ist kein Elfmeter. Also so richtig, also er fällt ja so mehr oder weniger vom Oberkörper nach vorne, so als wenn er von hinten gestoßen wurde, weißt du? Aber da kann man jetzt aber auch keine richtige Bewegung. Ja, das ist so eine Armbewegung von, wie hieß er? Wer musste da runter mit Rot? Oh,
Ramos.
ich hab's. Ramos, ja. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, ich hätte so oben rum nicht gesehen und unten rum so ein richtiger Kontakt habe ich auch nicht gesehen. Also, ganz ehrlich, ich hätte in irgendeiner Art und Weise, also ich hätte es nicht gepfiffen. Also, wenn ich das gesehen hätte und mir vielleicht auch nochmal die Bilder angeguckt hätte, hätte ich gesagt, nee, eher nicht. Also, ich meine natürlich schön, dass das ein Elfmeter für uns war, ne? Das war dann halt das 1:0. Alles gut, aber.
Ja.
Also ich hätte es nicht gewonnen. Das ist auch
Genau.
wieder so ein Klassiker. Ich habe auch momentan so das Gefühl, dass Schüler sich, also man hat es ja auch nachher dann danach bei diesem Schüsschen gesehen, dass man das Gefühl hat, der ist mit dem Kopf ganz woanders. Und als ob er so sich mehr auf den Gegner konzentriert, als auf das, was er mit dem Ball am Fuß machen soll. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, klar. Und vor allem, also fand ich die Szene vom HSV einfach rotzedumm. Weil doch eigentlich die ganze Liga inzwischen wissen muss, dass du bei Lukas Schüle einfach nichts weiter tun musst, als so nah wie möglich neben dem herzulaufen, ohne ihn zu treffen. Das reicht ja schon. Also
Genau.
du musst ja nur, der muss ja nur Fahrtwind spüren. Und dann ist
Genau.
er Feierabend. So, also ne, das war also für uns sicherlich eine geschenkte Szene, so ein bisschen so. Aber wie du schon sagst, ne, nimmt man denn natürlich mit. Ich hatte dann noch eine ganze Zeit lang ein bisschen Sorge, dass Lukas Schüle den Elfmeter selber schießen will, weil er da eine Weile rumstand, irgendwie. Hatte dann, glaube ich,
Das habe ich auch gedacht, ja. Oh, hätte ich auch Angst.
aber ich glaube, das hatte irgendwas, also hatte eher was damit zu tun, dass der, glaube ich, sich zwischen den Schützen und den Torhüter einfach stellen wollte oder so, weil der das beim zweiten Elfmeter nochmal gemacht hat. Und ich so dachte, okay, das hat jetzt hier irgendwie, also da muss wohl irgendwie ein Plan hinterstecken. Aber dann war es Elhan Kouri und da war ich eigentlich schon recht beruhigt. Also bin ja bei Elfmetern immer sehr angespannt, aber irgendwie bei Mo Elhan Kouri habe ich da ein ganz gutes Gefühl. Ich habe jetzt seine Quote nicht so im Kopf, aber fand ich jetzt erstmal okay. Und er hat ja dann zumindest den ersten noch sehr souverän verwandelt. Das war dann eigentlich eine schöne Sache, schönes Tor. Ja, hast du auf deinem Zettel bis dahin noch Spielszenen, über die es sich zu sprechen lohnt? Das ist jetzt, glaube ich, die 24. Minute oder so. Oder 28. oder so. Warte mal. Nee, 26.
Naja, was mir aufgefallen ist, wenn wir mal ganz von vorne anfangen,
Ja.
ich glaube, das war so die ersten ein, zwei, drei Minuten, wo der HSV angefangen hat zu spielen. Da habe ich schon gedacht so, oha, die überrennen uns hier. Die hatten, glaube ich, gleich in der ersten Minute gleich einen Torschuss. Irgendwie war das, glaube ich, das steht hier noch. Also bei mir steht bloß erste Minute, gut zwei, drei Chancen für Hamburg. Kann ich mich auch noch daran erinnern, dass sie abgegangen sind wie die Feuerwehr. Und ja, dann finde ich eigentlich eine Szene, über die ich mich so barbarisch aufgeregt habe. Das war in der 14. Minute. Da spielt Lukas Schüler so halb vorm 16er den Ball nach rechts raus. Da steht ja Bockhorn. Kannst du dich an die Szene erinnern oder kennst du die Szene?
Na, klingelt jetzt erstmal nichts, erzähl mal weiter.
Genau, Bockhorn bleibt stehen, weil er denkt, er steht im Abseits und der Ball rollt in Seiten aus. Und
Nee.
er steht aber gut 1,5 Meter nicht im Abseits. Und wenn er durchgelaufen wäre, hätte er auf rechts den Ball ganz locker noch gekriegt und hätte eventuell selber drauf schießen können, hätte den Ball nochmal in die Mitte bringen können. Also er hätte alle Möglichkeiten gehabt mit dem Ball. Also hätte er einfach weitergespielt, ohne zu denken, dass es eh Abseits. Und das ist immer, also ich weiß nicht, das wird. Ich glaube, in einer EF, G-Jugend, keine Ahnung was, wird einem beigebracht, man spielt erstmal durch. Also ich weiß nicht, ob wann es Abseits gibt, keine Ahnung, aber wenn es das so gibt, dann sagt man spielt erstmal, bis der Schiedsrichter pfeift. Wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, ist kein Abseits, ne?
Genau.
Und das hat Bocker nicht immer Bocker. Und das hat mich so aufgeregt. Und als der dann, weil ich das schon im Spiel so ein bisschen durch die Brille gesehen habe, dass das kein Abseits ist, und als dann noch die Wiederholung kam, oder also virtuell irgendwas gegen den Fernseher geworfen. So wütend war ich dann. Weil
Okay.
da halt wirklich, also in der Position, in der er da war, über rechts, so viel Platz war, dass, also da hättest du ja alles draus machen können in dem Moment.
Ja, naja, und da gönne ich mir jetzt hier mal so die erste Phrase, ne? Wenn du halt Scheiße am Schuh hast oder in so einer Phase drinsteckst, dann passieren eben auch einfach so Sachen. So, ich habe das nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber ich hätte das, glaube ich, wenn das erste Halbzeit gewesen wäre, wahrscheinlich gar nicht so gut erkennen können mit der Abseitsnummer, wie gesagt, weil das von meiner Position aus eher ein Stückchen weiter weg gewesen wäre. Nee, erinnere ich tatsächlich nicht. Tja, Spiel ging dann weiter nach diesem Elfmeter, es sei denn, du hast jetzt noch was bis zum 1-0.
Nee.
Eigentlich auch mit recht, also jedenfalls erinnere ich das wieder so, mit recht wenigen Highlights, außer eben dieser, ja, also sorry, es tut mir wirklich leid, ich kann dazu nicht Schuss sagen. Also dieser Situation, Schüler freigespielt, und das kommt ja dann auch in der Zusammenfassung nochmal. Was macht denn der da? Was macht der da? Nee, jetzt mal ohne Witz. Also der kriegt einen Ball. Ich meine das völlig ernst, ja. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie in der ersten Klasse, glaube ich, war ich mal ein halbes Jahr im Verein oder so. Ich habe keine Ahnung, ja. Der kriegt also diesen Ball und hat vor sich jede Menge Wiese und einen Torhüter und ein riesengroßes Tor. Und das Erste, was er macht, ist einen Kopf hochnehmen oder auch nicht, weiß ich nicht, und dem Torwart den Ball zurückschieben. So, der kann da alle, also der kann da tausend Dinge tun. Ja, der kann den Torhüter überlupfen, er kann den umkreisen, weiß ich nicht. Ja, und also was zum Teufel? Wie kommt so ein Abschluss zustande? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. So, jetzt habe ich mich schon mehr aufgeregt, als ich eigentlich die ganze Folge wollte. Ich habe hier mein Pulver eigentlich schon verschossen. Aber also, ja, Erklärung bitte. Ich weiß es, ich verstehe es nicht mehr.
Pass auf, ich erkläre dir das in zwei Formen.
Sehr
Meine,
gut.
also die erste Form ist genau dieselbe, wie du dich gerade darüber aufregst. Also hier auf meinem Zettel steht: Alter, das muss doch das 2 zu 0
Ja,
sein,
ja.
Schule, und dann kläglich groß Ausrufezeichen, Ausrufezeichen geschrieben. Also in einer Situation, ja, wo du frei auf den Torwart zuläufst, ne? Also jeglich auch, ohne dass diesmal wirklich ein Spieler bei ihm am Mann ist, sondern er war wirklich zwei, drei Schritte hinter ihm. Das heißt, er hatte alle Möglichkeiten, sich eine Ecke auszusuchen, nochmal am Torwart vorbeizuspielen, einfach draufbolzen mit der Pike, keine Ahnung was, aber dann kommt
Genau.
halt genau das zustande. So, dann aber gehst du mal aus dieser Fanperspektive raus und siehst einfach mal die Situation von Luca Schuler. Du läufst dann darauf auf den Torwart zu. Siehst, was läuft bei dem jetzt im Kopf ab?
Das wüsste ich gerne. Oder vielleicht möchte ich es auch nicht wissen. Keine Ahnung,
Es
aber
ist
ja.
halt, es ist halt, es ist halt, es ist halt grenzwertig. In dieser Situation, in der du bist, ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Das ist, also, dann stehst du davor und denkst halt den einen Moment zu lange darüber nach, wie du jetzt diesen Ball abschließt, und schießt dann halt einfach. Also das, was man dann da in diesem Moment Schuss nennen kann. Und das kommt dann da halt bei raus. So. Da weiß ich nicht, ob man das dann sagt, ob das Nervosität ist oder ob er den Druck in dem Moment nicht ausgehalten hat. Keine Ahnung. Also das kannst du jetzt halten wie ein Dachdecker.
Okay. Ja, also wahrscheinlich ist das dann an der Stelle wirklich eine Kopfsache. Nur das Problem ist halt, naja, wenn du im Abstiegskampf bist und jeden Punkt brauchst, dann wäre es schon irgendwie hilfreich, wenn der Mittelstürmer den Kopf dann eben nicht anschaltet, sondern einfach die Bude macht so. Aber vor allem frage ich mich dann halt, also was für Szenen brauchen wir denn noch, um quasi aus dem Spiel heraus einfach ein Tor zu machen? Also so, das war nämlich noch, also das ist noch eine Sache, die kann man hier vielleicht nochmal antragen. Gab ja schon auch die eine oder andere Stimme, die dann sagte, naja gut, aber wieder aus dem Spiel heraus nix und bla und immer der gleiche Mist. Das fand ich nicht unbedingt, weil wir ja schon gegen den HSV von allen Mannschaften, darf man ja auch nicht vergessen, wir hatten klare Torchancen. Es gab auch schon Spiele in den letzten Wochen, da hatten wir die nicht. So.
Genau.
Also, und insofern ist das ja insgesamt schon mal eine Sache, wo man sagen kann, okay, also die Mannschaft schafft es auch gegen so ein Team, sich eben klare Torchancen zu erspielen. Nur dann muss man eben konstatieren, wenn du dann qualitativ einfach für die zweite Liga da vorne auf der Position nicht gut genug aufgestellt bist, wird es natürlich dann irgendwann eng, ja. Aber zumindest, wenn man jetzt einen Strohhalm suchen wollen würde, dann könnte man sagen, alles klar, es gab zumindest ganz, ganz klare 105-prozentige Abschlusschancen, immerhin, ja. Aber ja, also da wirst du schon recht haben, da wird die Verunsicherung, da wird dann eine Rolle spielen und dann ja, passieren so Sachen. Und das ist ja dann auch ein bisschen fies, wenn du so eine Situation dann hast, also das macht ja dein, also das baut dein Selbstvertrauen ja auch nicht unbedingt weiter auf, ne? So.
Nee. Aber
Und
da kannst du dann auch wieder sagen, wie viel, es ist jetzt ganz, 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 ganz weit hergegriffen, aber wie viel Schuld ist der Trainer dann an dieser Situation, in der Luca Schuler da dann sich befindet? Wäre, also würde er klarer im Kopf sein, hätte er die 3, 4 Spiele davor vielleicht nicht von Anfang an gespielt? Also setzt er sich, also von vorne, ja, also mit diesem komischen Interview, ja. Also ich habe das auch mal nochmal mit Thomas ausgewertet, als wir miteinander telefoniert haben. Also der Kollege ist bei mir sowas von durch, ja, mit diesem Interview. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf einsteigen. Jetzt sehe ich aber reinweg erstmal bloß den Spieler und den Menschen hinter Luca Schuler. Und wenn du selber in dieser Situation wärst, in der du Woche für Woche immer wieder da vorne hingestellt wirst, ne, und du triffst das Tor nicht, also es. Unabhängig davon, dass es dein Job ist, ne? Also ich meine, das ist sein Job, also dafür gehen wir arbeiten, dafür ist er Stürmer, Tore schießen ist sein Job, ja? Aber unabhängig davon, es läuft nicht bei ihm und ich finde, dass auch Christian Titz da einen großen Anteil daran hat, dass Schuler eventuell auch in dieser Situation nicht klar im Kopf ist, dann wirklich dieses Tor zu schießen. Weißt du, wie ich
Ja,
das meine?
ich weiß genau, wie du es meinst, hä?
Ganz weit hergeholt, aber ich glaube, da ist auch er ein bisschen dran schuld.
Na, so weit hergeholt finde ich das gar nicht. Wir hatten, also das Thema Schule ist ja so ein Dauerthema bei uns im Podcast und wir hatten das ja, also das hatte ich irgendwann, ich glaube Ende der Hinrunde oder sowas, hatte ich das auch schon mal in den Raum geworfen, dass ich so sagte, naja, vielleicht gibt es manchmal auch Situationen, da muss man den Spieler vor sich selber schützen und genau wie du sagst, ist dann vielleicht auch irgendwann, irgendwann kontraproduktiv. Auf der anderen Seite, naja, lege ich jetzt mal wieder die Aussage von Tobi Müller daneben, herausragendes Spiel und so. Und weil du jetzt auch gerade nochmal auf das Interview ansprichst, wo er dann auch, glaube ich, wo es dann noch weiterging mit, wir haben ja so eine überragende Mannschaft und so weiter. Also entweder ist es so, dass alle in dieser Blase, und also da spricht einiges dafür, oder nicht alle, aber der weit überwiegende Teil der Mannschaft und des Trainerteams eben wirklich glauben, wir stehen aus Versehen da unten und sind so viel besser. Und deswegen ist vollkommen klar, wir bleiben hier bei unserem Plan und wir haben hier den hier nächsten Erling Haaland vorne drin und so weiter. Und deswegen spielt er so. Oder Variante 2 ist, die anderen, die du auf der Bank hast, die Position spielen können, schätzt der Trainer als noch schlechter ein und dann musst du ja irgendwie hinstellen. Weißt du, dann kannst du ja schlecht Heiko irgendwie aufstellen oder so. Da muss ja irgendjemand
Ja.
muss ja diese Position spielen. Und was man auch, vielleicht passt das an der Stelle, was man zu Luca Schuler in dem Spiel, finde ich, aber auch sagen muss, und das meine ich jetzt wirklich komplett ironiefrei und ganz, ganz ernst, der hatte ein paar richtig wichtige Kopfbälle defensiv. So, also
Ja.
der hatte ein paar Bälle, drei oder vier, meine ich, also drei ziemlich sicher. Weil ich dazu Thomas noch sagte, guck mal, das ist jetzt schon der dritte Ball, den er rausköpft, wo er wirklich einfach hinten sehr, sehr, also gut, einfach die Kopfbälle da holt. Und das Kuriose ist aber, wenn du den im Offensiv-Kopfball-Duell siehst, das ist ja eine Vollkatastrophe. Ja? So, also defensiv, wenn er sich da hinstellen kann, irgendwie ein Dinger da rausköpfen, wie gesagt, da waren drei Sachen dabei, fand ich geil. Aber das ist nämlich eine Sache, da fällt mir jetzt nämlich wieder ein, haben wir im Stadion auch drüber gesprochen und dann irgendwann mal angefangen, darauf zu achten. Also so gut wie alles, was der Schuler offensiv in Richtung Kopfballduell macht, ist ja nur Alibi. Der hüpft irgendwie hoch, ohne jegliches Timing, ohne jegliche Spannung, ohne irgendwas. Und gewinnt da selten eins. Also das müsste man jetzt nochmal nachrecherchieren oder nachlesen oder so, aber mein Bauchgefühl ist, dass du den hoch nicht anspielen musst. So offensiv. Und das finde ich ganz eigenartig. So, also warum das dann quasi hinten funktioniert und vorne irgendwie nicht. Und deswegen meinte ich vorhin auch, ja, bester Two-Way-Innenverteidiger der Liga, weil er quasi fürs eigene Team und fürs gegnerische mitverteidigt. Also es ist schon stark, was der kann,
Ja,
ja.
das stimmt. Aber um auch nochmal eine Lanze zu brechen, also auch zu diesem vor diesem kläglichen Schuss, ne? Also der
Ja.
Pass kam, glaube ich, von Artig.
Ja,
Also
ziemlich sicher.
der war ja sowieso super. Da muss man dann aber auch mal zu Schuler sagen, muss man ihm dann auch mal lassen. Die Ballannahme und Ballmitnahme war ja auch super.
Ja, klar.
Also bis zu diesem Abschluss war ja der gänzliche dieser Angriff, dieses Angriffsspiel war ja super. Kannst du ja nicht anders sagen. Es war ja dann wirklich bloß der Abschluss, der wieder mal eine Vollkatastrophe gewesen ist. Bis dahin machen sie es ja auch gut. Die kennen ja auch die Abläufe. Also du erkennst ja auch, was sie da machen wollen. Und ich habe das auch gegen Hamburg gesehen, dass das jetzt nicht über jeden einzelnen Angriff immer wieder über Reimann ging. Also ich hatte zumindest das Gefühl, dass seit wir war das gegen Elversberg, das Vorspiel davor? Ja, ne?
Ja.
Ja. Da hat man, glaube ich, 0-0 gespielt, dass da auch schon nicht mehr so viel über Reimann gespielt wird. Da ich das Gefühl dass da wieder so ein bisschen auf, ja, auf das Spielerische geachtet wurde. So ein bisschen nicht so, jetzt müssen wir erstmal den Spieler A, B, C, D, E, davon muss einer Reimann gewesen sein, erstmal durchspielen, bis wir uns dann nach vorne reinspielen, sondern es dann wieder ein bisschen, wie nenne ich denn das jetzt?
Na,
Ja,
Direktor
so
oder
mehr direkter
Variabler oder
gespielt
so?
wurde. Variabler, Dankeschön, genau. Es war variabler, ohne dass man jetzt das Gefühl hatte, dass jetzt irgendwie alleine die Passstaffette schon einstudiert. Weißt du, wie ich meine?
Ich muss jetzt hier aber
Also.
noch, ich muss jetzt hier aber noch eine Prise Thomas einstreuen.
Ja.
Der sitzt sozusagen virtuell auf meiner linken Schulter und wird jetzt an der Stelle sofort gesagt haben, ja, aber weil der HSV uns auch gelassen hat.
Ja, stimmt. Ja, es stimmt.
So.
Tatsächlich, ja.
Aber ist ja an der Stelle auch vielleicht nicht schlimm. Also ich meine, wenn die Mannschaft was, wenn Mannschaft 1 was zulässt und Mannschaft 2 dann zumindest versucht, das, was zugelassen wird, zu nutzen, ist das prinzipiell ja jetzt auch nicht verkehrt. Würde man ja also schon auch erwarten, ne? Genau, also das, ja, das stimmt. Wir hatten dann auch im Stadion schnell irgendwie so, naja, guck mal, jetzt kamen hier schon ein, zwei Diagonalbälle und so. Also es gab schon Dinge, wo man schon irgendwie sehen konnte. Aber also da sind wir wieder bei dem Thema herausragend. Das war, nee. Es war halt,
Nee.
also nee, einfach nee. So, es war nicht schlecht und sicherlich auch ein Schritt wieder in die richtige Richtung vielleicht oder in eine bessere Richtung. Aber du sagtest ja vorhin auch vollkommen zu Recht, da wo wir aktuell so herkommen, ist, glaube ich, ja, ist es relativ einfach, sich zu steigern gerade. Genau. Ja, ach, schwierig. Naja, dann gab es diesen zweiten Elfmeter zu einem überragenden Zeitpunkt, also nämlich kurz vor dem Pausenpfiff. Auch da muss ich jetzt aus meiner Position sagen, war jetzt im Stadion eigentlich gar nicht zu beurteilen, ne? Also man sieht irgendwie, dass die da alle drei irgendwie ineinander rauchen. Und dann gibt es den Pfiff und er zeigt auf den Punkt. Ich fand das dann natürlich erstmal vollkommen okay. Mich da jetzt nicht
Ja.
gewehrt. Aber es war jetzt aus meiner Perspektive unmöglich zu sagen, was da, wie, wo, wann, wo, was war. Da war ja, glaube ich, dann auch noch, war da nicht auch noch, na klar, die prüfen ja alles, ne? Also,
Genau.
Elfmeterpfiffe werden ja, glaube ich, immer überprüft. Hat ja noch ein Mühe gedauert, aber war dann ein klarer Elfmeter. Wie war das am TV, im Live-Bild?
Ja, war Elfmeter auf jeden Fall, ja.
Ja.
Also der, ich glaube, es ging dann auch wirklich um die Aktion des Torwarts. Der ja Bell dann im Endeffekt ohne Ball eigentlich komplett umrauscht. Also das ist ja nicht, ob das jetzt Absicht oder keine Absicht war, das unterstelle ich dem Torwart auch überhaupt nicht. Wie gesagt, ich war selber auch Torwart. Das ist dann eine Situation, wo du dann halt einfach im Tempo, sag ich mal, aus dem Tor rauskommst und Bell legt sich den Ball so halb vor. Springt dann halt am Ball vorbei, rauscht dann Bebel um. Die Situation macht es natürlich noch ein bisschen schärfer, weil dann noch ein Spieler von Hamburg noch mit dabei gewesen ist. Und dann sah das natürlich auch echt ein bisschen grenzwertig aus. Aber so im Großen und Ganzen kannst du dann den Elfmeter auch geben. Das ist schon nicht rechtfertigt.
Ja, den dann wieder Elhan Kuri sich schnappt und dann irgendwie so komisch, den so komisch einspringt, ja, was ja fast schief gegangen wäre. Also Keeper war ja dran, aber dann steht es da eben 2-0. Na, weißt du, und dann denkst du dir so, als trottliger FCM-Fan, der ich ja denn bin, okay, 2-0 Führung, ein Mann mehr, Heimspiel, pff, was soll passieren, so, weißt du? Also
Nee,
das muss man
nee.
doch irgendwie über die, das muss doch in der, also, oder sagen wir mal anders, wie viel besser muss eine Ausgangsposition für eine zweite Halbzeit sein, als diese? Ich meine, klar, du kannst 3-0 in die Pause gehen, ist mir auch bewusst, aber also gegen den Hamburger Sportverein mit zwei Toren und einem Mann mehr dazu agieren, das ist okay, da kann man was draus machen, fand ich jedenfalls. Und war dann für die zweite Halbzeit auch irgendwie so, dass ich so dachte, na, mal gucken, so, ja, naja, so, was sagt dein großer, schlauer Zettel zum Beginn der zweiten Hälfte? Denn das Gegentor, das
Also,
Spiel drehte sich ja erst in der 68. so richtig, ne? So,
ja,
genau.
naja, also hier auf meinem Zettel steht Halbzeit 2:0, stimmt mich noch nicht positiv zum Sieg.
Ey, okay.
Also, es ist immer, also ich hab das glaube ich immer. Also, ich glaube, wir können 5:0 führen oder so. Das ist, also, ich habe immer das Gefühl, dass ich Spiele von unserem Verein immer noch mal drehen können, egal wie weit wir vorne liegen. Ich habe immer dieses Ding im Hinterkopf, nee, das kann hier noch schief gehen. Keine Ahnung, warum das so ist. Das habe ich schon immer so. Ja, und das habe ich dann da halt mit draufgeschrieben. Und es ging eigentlich in der zweiten Hälfte relativ gut los. Also ich sehe hier auch nochmal einen Schuss von, also steht wirklich bloß Kondé, Schuss aufs Tor. Keine Ahnung. Das war 10 Minuten bevor Scholau dann in der 67. dann das 2:1 schoss. Davor war erstmal viel, viel nichts, sagen wir es mal so.
Mhm.
Also, da plätscherte er ja dann auch so hin, aber ich glaube dann so mit diesen Wechseln von Hamburg, ja, drehte oder nicht drehte, sondern kippte das Spiel so ein bisschen in die Richtung von Hamburg.
Naja, die haben, die hatten ja, wann haben sie denn den Glatzel eingewechselt?
Ich gucke gerade.
Glatzel 61. Und Dompe auch in der 61. Und da muss man sagen,
Genau.
also das war eine andere Mannschaft plötzlich. So.
Genau.
Und ich glaube, der Dompe mit W, also ich glaube mit Bockhorn, ne? Bockhorn hatte der auf seiner Seite. Ich glaube, mit dem ist er dann komplett Schlitten gefahren, irgendwie mehrfach. Also so.
Ja, da war Bockhorn raus. Also da war Bockhorn
Ja.
gänzlich raus aus dem
Ja.
Spiel. Das muss man ganz klar so sagen.
Ja, da musst du dir schon, also ich meine, wir haben dann auch schon so ein bisschen so die Luft eingezogen, als dann klar war, dass Glatzel kommt und so, aber das ist ja total krass, was der für eine Gravitation hat in dem Spiel. Das ist ja nicht zu
Das ist
glauben.
wirklich Wahnsinn.
Das ist ja nicht, wirklich nicht zu glauben. So. Und ja, uiuiui. Ich wollte noch mal kurz was sagen zur Halbzeit und zur Pausenführung. Also du sprichst hier nämlich mit jemandem, der, warte, jetzt habe ich extra noch mal gegoogelt. Die Jüngeren erinnern sich vielleicht. 30. Spieltag, Saison 2018-19. 17-18, Entschuldigung. 30. Spieltag, Saison 17-18. Spielten wir bei Carl Zeiss Jena und schickten uns also an, in die zweite Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Und du redest hier mit jemandem, der, also es ging ja, also wir sind dann 4-0 in Führung gegangen bis zur 47. Minute. André Aynaud hatte das 4-0 und dann gab es einen Anschlusstreffer in der 56. Minute von Jena und ich war in dem Moment felsenfest davon überzeugt, dass wir den Aufstieg verspielen werden und das Spiel verlieren. Also so viel zum Thema Erwartungshaltung und so. Genau.
Hätte ich sein können.
Ja, genau. So, aber wir sind ja beim HSV und bei Glatzel und Tompe wird ein anderes Spiel. Schonau, schöne Grüße an der Stelle nach Paderborn auch, macht dann das 2-1 und dann war vorbei, ne? Eigentlich. So, ab dem.
Das, ja.
So.
Also ab dem Tor war das dann eigentlich gar nichts mehr. Also da haben wir ja gar nicht mehr stattgefunden
Genau.
und waren dann eigentlich nur noch mit Verteidigen beschäftigt. Und wenn wir dann zum Thema Wechsel kommen, dann merke ich schon, wie mein Puls gerade auch schon wieder hochgeht.
Na, pass auf, bevor du jetzt vollkommen eskalierst, gebe ich dir noch so ein bisschen Zeit, dich einzuschwingen. Ich glaube nämlich, an die Stelle passt eine Mail von einem Hörer von uns. Und da kann ich übrigens auch nochmal einflechten. Also wir bekommen im Moment echt viel, viel Liebe von unseren Hörerinnen und Hörern. Das ist total cool. Also vielen Dank für eure Feedbacks und eure Mail und sorry, dass ich da nicht immer gleich drauf reagieren kann. Aber ich meld mich dann schon irgendwann. Genau. Und der Samir hat mir nämlich eine Mail geschrieben. Und ja, ich hatte ihn dann gefragt, ob ich die in Gänze vorlesen darf. Und ja, er sagte dann, kann ich machen. Und schwerpunktmäßig betrifft es, glaube ich, hier vor allem also das Ende des Spiels, die letzten 30 Minuten, aber auch das Thema Wechsel, weil du es gerade ansprachst. Ich glaube, das passt hier. Dann würde ich das mal vorlesen. Und in der Zwischenzeit kannst du dann schon mal sozusagen, soll man sagen, Druck aufbauen, um dann gleich völlig zu eskalieren. So zum Thema Wechsel und letzte Halbzeit und so Sachen.
Nee, ich fahr wieder runter.
Ach so, na vielleicht doch
Ich
nicht. Mal gucken,
guck mal.
was Sami hier uns so aufgeschrieben hat. Also, er schreibt, ich war am Sonntag im Stadion, Block 5, und habe das Spiel von dort verfolgt. Zu Hause habe ich mir einen Tag später noch einmal das Spiel am TV angeschaut und die letzten 30 Minuten sogar dreimal. Samir, ich mache mir Sorgen um dich, aber ist okay. Also die letzten 30 Minuten hat er sich dreimal angeschaut. Dabei habe ich sehr oft das Standbild benutzt, um genau zu erkennen, warum wir so schlecht in dieser Phase des Spiels waren. Raumaufteilung, taktisches Verhalten bei Überzahl und Befreien aus der Drucksituation waren unglaublich schlecht. Falls ihr es nicht selber gesehen haben solltet, ist euch aufgefallen, dass Barış Artık nach dem Wechsel Ito für Teixeira, der für mich übrigens einer der besten war und mehr Gefahr ausgestrahlt hat als jeder andere Spieler, okay, diskutabel, weiß ich nicht. Also, ist euch aufgefallen, dass Barış Artık nach dem Wechsel Ito für Teixeira überhaupt nicht wusste, was nun für ein System gespielt werden soll? Man kann das circa 2 Minuten lang beobachten. Ito war auf Linksaußen, Schuler auf Mittelstürmer und Elhan Kuri war plötzlich auf Rechtsaußen. Artık somit in dem Moment ohne feste Position. Ich finde das im Übrigen überhaupt nicht schlimm, schreibt er, denn ich würde mittlerweile ein 4-2-3 plus Artık als völlig freien Spieler wählen. Somit schaffst du da Überzahl und stiftest Verwirrung, wo er sich hinorientiert, ähnlich wie damals Özil in seiner Zeit bei Bremen und dem DFB. Samir schreibt weiter. Ich fand es erschreckend, dass scheinbar eine Systemumstellung mit einem Führungsspieler nicht kommuniziert wird und wahrscheinlich im Vorfeld bzw. der Halbzeit bereits in Überzahl spielend auch nicht angesprochen wurde. Dazu kommt dann die Raumaufteilung. Der HSV hat ab da im Spielaufbau teilweise mit Dreierkette und am Ende meist mit nur zwei Mann verteidigt. Anstatt dass wir mindestens einen Stürmer an der Mittellinie stellen, haben sich alle 10 Feldspieler zurückgezogen und versucht zu verteidigen. Da es jetzt aber keine richtige Zuordnung mehr gab, fühlte sich keiner mehr verantwortlich, den Ballführenden anzugreifen, und man hat mehr oder weniger den Raum besetzt. Verteidigt wäre hier das falsche Wort. Kommt noch ein bisschen Text. Sorry, aber das ist, also ich weiß nicht, finde das passt, also finde das auf den Punkt.
Ich finde es gut.
Das ging dann tatsächlich die letzten 25 Minuten plus 5 so weiter und keiner hat dafür sorgen können, dass wieder eine Grundordnung herrscht. Ito und Nollenberger verteidigten am und im eigenen Strafraum. Die Auswechslung von Artig war leider wieder einmal ein großer Fehler und das falsche Signal an die Mannschaft, die nun einen Leader verloren hatte, und das Startsignal an den HSV, jetzt nochmal volle Attacke. Die sehr guten Einwechslungen des HSV haben zur totalen Verwirrung und Verunsicherung beigetragen. Was man sehen konnte: Die Spieler haben sich nach vielen knappen Rettungsaktionen zwar heftig angeschrien, Kondé, Bockhorn, Reimann, aber keiner hat scheinbar eine Lösung für diese taktischen Fehler erkannt. Dass Spieler das im Eifer des Gefechts nicht erkennen, kann ich noch irgendwo nachvollziehen, aber da muss das Trainerteam meiner Meinung nach viel mehr Einfluss nehmen und von außen wieder für Ordnung und Struktur sorgen. Im Übrigen hatte Tietz nach der Auswechslung von Artig und Schuler ja auch ein 3-4-1-2 angezeigt. Nur haben die Spieler das irgendwann, aus welchem Grund auch immer, total aufgegeben und sich wie Kaninchen vor der Schlange panisch im und am eigenen Strafraum zurückgezogen. Kleiner Einschub meinerseits, das ist auch das, was Christian Tietz dann in der Pressekonferenz danach sehr moniert hat, dass es eigentlich Ansagen gab und die es aber einfach nicht umgesetzt haben. So, hier geht's weiter. In den letzten Minuten sieht man sehr schön, dass wir tatsächlich gegnerische Ecken verteidigen können. Wenn man aber keinen einzigen Spieler mehr in Richtung der Mittellinie platziert, konnten die beiden letzten Verteidiger in aller Ruhe die nächste Angriffswelle einleiten. Mit etwas Abstand betrachtet können wir am Ende froh sein, dass es dann noch zu einem Punkt gereicht hat, denn die beiden Elfmeter werden so auch nicht immer gegeben. Als absolute Farce empfinde ich übrigens das Posting vom FCM sinngemäß, die Absicherung des Spieltrags. Daniel Heber mit 18 gewonnenen Zweikämpfen von einem Sponsor. Vielleicht gibt es dazu ja auch eine Statistik über die verlorenen und die verweigerten Zweikämpfe, vor allem in der Schlussphase. Trotzdem irgendwie hat man gekämpft und Willen gezeigt, das zumindest lässt hoffen. Im Übrigen möchte ich noch Nollenberger und Teixeira herausheben. Ist mir erst am TV aufgefallen, welche Bereicherung die Jungs sein können. Und natürlich muss Kondé spielen. In dieser Situation spielt der Kapitän. Basta. Nun heißt es trotzdem Mund abputzen, aus dem Spiel lernen und trotzdem maximal positiv und mit vollem Einsatz in das wichtige Auswärtsspiel gehen. Ja, das war's. Fand ich eine sehr, sehr, sehr schöne, gute und pointierte Beschreibung der Schlussphase.
Bringt es absolut, absolut auf den Punkt. Ich find's auch am allerbesten, was man dann wieder sieht, den schönen Magdeburger Größenwahn, dass wir gleich mal unsere Spieler mit jemandem wie Özil bei Bremen oder beim DFB vergleichen.
Ja, normal. Normal.
Ja, darum ja, finde ich klasse.
Ist okay, das ist ja, also. Das ist
genau unser Niveau.
Wollte ich gerade sagen, in der Welt, in der Christian Tietz und Luca Schuler und andere Leute so leben, ist das ja auch genau sozusagen das Regalfach, weißt du? Also insofern ist das schon in Ordnung. Ja, krass erschreckend, also ich verstehe nach wie vor nicht, und jetzt komme ich auch, glaube ich, gleich wieder auf Puls, wie du in einem Heimspiel mit einer 2-0-Führung und irgendwie 100 Milliarden Minuten Überzahl dich da so herspielen lassen kannst, mit einem mehr in der Schlussphase. Also das ist mir völlig schleierhaft, und irgendwie war mir klar, nach dem Tor von dem Schonlau da, jetzt geht's irgendwie dahin, weil der HSV hat ja nichts zu verlieren. Die können ja volle Lotte nach vorne spielen. Unsere werden sich da schwer tun. Und wenn man dann eben sah, das konnte man wiederum im Stadion ganz gut sehen, wie also Christian Tietz immer wieder versucht hat, die Mannschaft sozusagen zu animieren, rauszuschieben, sich nicht hinten reindrängen zu lassen und so. Also der hat da auch, glaube ich, auch einen kleinen Workout an der Seitenlinie absolviert so. Dann weiß ich nicht. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ging mir dann auch eine Unterhaltung von vorm Spiel durch den Kopf. Aber jetzt erstmal du mit Wechseln und so weiter. Genau.
Also ganz, ganz, ganz ehrlich, ne? Also da stimme ich auch eben gerade das Beschriebene zu. Also die Wechsel waren wieder, also meiner Meinung nach auch völlig falsch. Also Artig runterzunehmen, fand ich auch, war ein großer Fehler. Also erstmal nochmal was Gutes, Kondé gehört für mich auch in die Startelf, da führt kein Weg dran vorbei. Der Kapitän gehört einfach aufs Feld, ist so. Spielt auch durch, alles gut, passt so. Aber Nollenberger für Artig zu bringen, finde ich falsch. Also Nollenberger auch vom Laufpensum und sowas, gehe ich absolut mit, dass er eingewechselt wird. Gerne auf dem Feld, mehr Spielpraxis, dann kommt da auch noch ein bisschen mehr. Aber diesen Wechsel Lawrence für Schuler, das, also, nee, Also bei einem Spieler, ne, wo wir auch schon gegen Karlsruhe gesehen haben, als er eingewechselt wurde, wie sehr der gerade im Training ist, ne? Oder also der ist ja so nah an der spielerischen Mannschaft, wie der Mond von der Erde entfernt ist. Also das ist ja nichts gegen den Menschen Lawrence, aber der passt momentan, also der ist ein richtiger Fremdkörper, wenn der auf dem Feld steht. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und den dann noch in die Abwehr reinzubringen, weil sie haben es ja zum Schluss relativ gut verteidigt. Wenn du Nollenberger für Schuler dann reinbringst, kann ich das verstehen. Dann hast du zumindest noch einen, den du vorne an der Mittellinie stellen könntest. Da hätte Nollenberger, was weiß ich, gewartet und wäre dann halt losgesprintet, wenn mal ein Abwehrspieler oder so den Ball nach vorne gehaut hättest. Und ich habe
Ja.
so lange darauf gewartet, da habe ich gedacht, so, da muss sich doch mal einer vorne an den Mittelkreis stellen. Und wenn dann einer den Ball vom HSV abgefangen hat, warum wird das Ding nicht nach vorne gedroschen? Weil die standen ja auch hinten offen wie ein Scheunentor. Also da standen ja maximal nur noch zwei Leute, die du mit einem schnellen Spieler einfach hättest volle Pulle überlaufen können. Und das hat mich so aufgeregt, und das regt mich jetzt gerade auch schon wieder so dermaßen auf, dass sie es nicht geschafft haben, den Ball mal ganz kurz mal einmal festmachen, Kopf hochnehmen, sehen, alles klar, der Spieler steht da und das Ding nach vorne prügeln und dann halt ein schneller Spieler, der die zwei Abwehrspieler da, die maximal da gestanden hätten, überlaufen hätte und dann hättest du keine Ahnung, 5, 6, 7 Konter laufen können. Also es gab ja so viele Momente, wo du das hättest einigermaßen gut rausspielen können, aber es wurde einfach nicht gemacht. Und da
Ja.
denke ich mir so, Leute, ey, das ist doch das ganz normale 1x1, dass wir wissen, bei einem 2:1 in der 80. Minute, dass die alles nach vorne schmeißen, dass die jetzt alles dafür geben. Und da muss ich doch auch das Spiel ein bisschen lesen und muss dann doch auch sehen, oh ja, guck mal, da stehen jetzt bloß nur zwei hinten. Der Rest ist alles hier vorne. Ja,
Ja.
dann sollten wir vielleicht mal den Ball nach vorne schießen.
Ja,
Und sie haben es einfach nicht gemacht.
Ja, und dann zumal ja dann auch das Argument irgendwie immer ist, das ist ja das, was Thomas auch immer sagt, in der zweiten Liga scheint es halt zu reichen, wenn du schnell bist. Wir haben so schnelle Spieler. Wenn wir die doch haben, dann musst du doch
Ja.
genau in dieser Situation, genau wie du sagst, mit so Leuten wie Neuenberger oder so, dann musst du doch dann damit da sein und das als Mittel nutzen. So,
Ja,
weißt
oder Ito, der ja auch mit auf dem Feld stand dann. Also der Wechsel, ich weiß gar nicht, wann der stattgefunden hat. Ich glaube, in der 68.
du? Ich gucke.
Verstehe ich auch nicht. Ist der von Teixeira für
Ja,
Teixeira gekommen? Dass
genau.
der ausgewechselt wurde, habe ich auch nicht verstanden, weil danach ist ja dann über links auch nichts mehr gelaufen. Also ich finde, der Wechsel ist auch völlig verpufft.
Ja, also kann man glaube ich schon so sagen, das Spiel ist auch auf der Trainerbank dann so ein bisschen verloren worden auf jeden Fall. Die Frage ist halt eben immer, also gab es eine, also das weiß ich jetzt nicht, das können wir nicht wissen, also gab es eine Ansage wie, okay, einer stellt sich in Lauerstellung und die haben es dann einfach nicht gemacht oder gab es die Ansage nicht, ja, keine Ahnung, aber ja, das war schon auch wirklich sehr, sehr, sehr auffällig. Naja, und dann hatte ja, das muss man ja auch sagen, ja, also eigentlich muss der HSV da viel, viel früher auch das 2-2 machen. So, also die
Ja,
hatten ja dann noch
sicher.
einen Lattentreffer und einen Pfostentreffer und hast nicht gesehen. Und unsere haben ja immer gesagt, hier, warte mal, wo stehst du, wie ist die Schussbahn, wo soll ich weggehen? Dann, weißt du, so ungefähr. Und haben ja da wirklich, wirklich, wirklich gebettelt. Und dann habe ich jetzt von Thomas noch den Auftrag bekommen, dass wir unbedingt nochmal etwas intensiver über das 2-2 sprechen müssen.
Ach, nee, auch Mann. Also davor, warte, warte, be be bevor wir das machen, weil da
Okay.
sehe ich nämlich den Satz 90 plus 4. Und dann Meffert und dann ist alles ganz rot und ganz groß und ganz viele Ausrufezeichen
Oh
einfach.
weia, oh weia, okay.
Und davor möchte ich mal ganz kurz meine Lanze brechen, auch für Reimann, muss man auch dazu
Ja,
sagen, der
hast
pariert
recht.
vorher von Meffert einen Schuss in der unteren linken Ecke am Pfosten vorbei. Also schon absolut brachiales Ding. Hält dann auch noch einen Kopfball von Glatzel. Dann war, glaube ich, noch ein Schuss. Danach kam dann das Ding von Reis, der auch nochmal an eine Latte geht. Muheim kam dann auch nochmal um eine Ecke und schoss dagegen das Außennetz, glaube ich. Das steht hier gerade nicht drauf, aber daran erinnere ich mich gerade. Ja, und dann kommt die 90 plus 4. Und man fragt sich wirklich ganz, ganz inständig, steht hier auch, was zum Teufel macht Reimann da?
Ja. Auch da
Und
wieder, auch, ja. Sorry, mach mal, sag mal.
es ist also wirklich, und wie gesagt, ich war auch Torwart. Und es ist völlig egal. Also, mein Torwarttrainer hat mir früher immer gesagt, der Fünfer ist deiner. Wenn der Ball in den Fünfer reinkommt, ist das scheißegal, ob da dein eigener Spieler, der gegnerische Spieler oder der Schiedsrichter steht. Das ist völlig Wumpe. Du gehst zum Ball und der Ball gehört dann dir. Wenn der Ball in den Fünfer reinkommt, ist das deiner. Und der kommt da, also ich weiß gar nicht, was der da macht. Der verfolgt das. Der steht ja so erst am vorderen Pfosten. Dann geht der Ball ganz lang auf den langen Pfosten. Dann läuft er so wie so ein angestochenes Huhn so quer durch den Fünfer nach rechts, springt dann hoch. Und dann hast du das Gefühl, als wenn er denkt, der Ball geht daneben.
Na, ich habe eine andere Vermutung, weil die Bewegung, die er macht und die Richtung, also er steht ja eigentlich richtig. So, und er muss ja nichts weiter tun, und das sagt ja auch Guido Hensch im Neues vom Krügelplatz-Podcast auch. Deswegen hatte ich jetzt auch, als ich die Wiederholung angeschaut hatte, gerade auch nochmal drauf geachtet, der hat ja schon eigentlich den Arm draußen. Also was eigentlich passiert ist, dass Reimann auf den, naja, wenn er davor steht, das linken Pfosten geht. So, und eigentlich den Ball wegfausten will. Das siehst du richtig. Und er zieht aber zurück. Und in dem Moment, in dem er zurückzieht, nickt der HSVer ein, weil Meffert war es dann, glaube ich. Der macht genau das, was du gerade für Reimann beschrieben hast. Der sagt sich so: Okay, Fünfer ist meiner, ich mach den jetzt rein. So. Und wenn Reimann in der Situation das Ding einfach nur wegfaustet, dann ist vielleicht der Nachschuss drin, ist mir ja scheißegal. Aber dann fällt dieses Tor nicht. Und das war nicht schwer. Also er muss eigentlich nichts weiter machen, als seinen verdammten Arm ausstrecken. Und ich glaube, was passiert ist, dass er sich auf seinen Innenverteidiger oder seinen, was auch immer, also der Meffert dran war, halt verletzt, dass der das Kopfballduell gewinnt, ist trotzdem rotzedoof, weil ich mir dann so denke, na gut, aber wenn ich doch als Torwart, wie du es gerade beschreibst, ja, wenn ich die Chance habe, das Ding da rauszukegeln, dann mache ich das doch. So, also
Naja, also da wo der Ball ankommt, ja,
ja.
da muss er hin.
Ja,
Punkt.
genau.
Das ist ganz einfach so. Und dann wämmt sich das Ding. Also da geh ich mit Volltempo rein und dann wämmt sich das Ding von mir aus auch mit beiden Fäusten in Seiten aus.
Ganz genau.
Also völlig, völlig egal. Also da braucht man nicht drüber reden. Also das ist einfach Reimann sein Ding. Der braucht sich dann nicht auf irgendjemand anders verlassen oder keine Ahnung was. Da muss er einfach nur rangehen. Aber das ist das, was ich bei Reimann schon die ganze Zeit so ein bisschen anprangere, dass der in der Höhe, gerade im Fünfer, oh, das ist gruselig. Also für mich, also ich bin ja auch relativ klein gewesen, auch früher in der Jugend. Deswegen habe ich viel mit Sprungtraining gemacht oder sowas, weil wir wirklich darauf bedacht waren, im Fünfer musst du springen, im Fünfer musst du hochkommen. Und da musst du auch gegen einen 1,90 Stürmer, 1,95 Stürmer halt irgendwie ankommen. Und das ist völlig egal, ob du halt bloß 1,85 groß bist, dann musst du halt das Springen trainieren. Das ist dann ganz einfach so. Aber der Fünfer, ich wiederhole mich, aber der Fünfer ist der Bereich des Torhüters. Und da ist völlig egal, wer da steht. Und
Richtig.
deswegen hätte er einfach ran, die muss. Und dann wäre das 2-2 auch nicht gefallen. So, hätten wir es dann ausgehalten, dann hätten wir vielleicht sogar dann in dem Moment auch noch das 2-1 noch über die Zeit gebracht. Aber ich meine, wir brauchen das jetzt nicht an diesem einen Punkt festhalten. Das sind ja viele, viele einzelne Punkte gewesen, an denen es gelegen hat. Aber ich meine, das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, dass wir eventuell diese 3 Punkte dann noch bei uns behalten hätten. Aber nun gut.
Ja, und jetzt gibt es einen Teil von mir, und das finde ich ziemlich gruselig und erschreckend, aber vielleicht geht es dem einen oder der anderen da draußen ähnlich, oder dir vielleicht ja auch. Also ich habe mich gerade bei dem Gedanken ertappt, dass ich, also ein 2:1, also wenn wir das gewonnen hätten, wäre das möglicherweise fast sogar noch fatal gewesen, weil man dann wieder, also dann wäre es ja noch herausragender gewesen, weißt du? So, dann hättest du halt, dann wären auch da alle rumgelaufen und hätten gesagt, hier, wir haben den HSV besiegt. Und was wollt ihr eigentlich alle, ihr Lutscher? So ungefähr, weißt du? So, und jetzt ist es halt so, naja, mit diesem 2:2, was, wenn das in der Szene nicht fällt und das Spiel nur 3 Minuten länger geht, dann fällt es halt in der anderen, war dann für mich so, also erstmal war dem Stadion ja komplett der Stecker gezogen, ne? Also es war ja völlig klar, so ab dem Moment irgendwie, war ja Grabesruhe, war Stille, so. Und mein Gedanke in dem Moment war so: Jetzt wissen wir, was wir da für eine Mannschaft haben. So, weil das sozusagen ja, wenn man so will, fast schon gerechte Strafe für das fahrlässige Verhalten da in der Schlussphase so war. Und naja, ich meine, wir haben jetzt noch 5 Spiele, und ich glaube, das, was die Mannschaft jetzt zeigt, ist halt das, was sie ist. So, wir haben in der Breite nicht die Qualität in der Offensive für die zweite Liga, da bin ich inzwischen fest von überzeugt. Gibt ein paar Spieler, die haben die, gibt aber auch einige Spieler, die regelmäßig spielen, die haben die mit Sicherheit nicht. Also wir haben einfach ein Abschlussproblem, weil die Qualität fehlt. Und das rekonstruiert, ihr habt da kein Insiderwissen, gar nicht, aber das rekonstruiere ich eben aus den besagten Zeitungsmeldungen und so weiter. Ich glaube, also die agieren mir nicht genug als Kollektiv, als Mannschaft. Und ich hatte vorm Spiel ein Gespräch mit einem Mit jemandem schöne Grüße auch. Ich glaube, du weißt, also ich glaube, derjenige weiß auch, wer gemeint ist. Wir haben uns eine ganze Weile über unterhalten über FCM, vereinsbezogene Sachen und so weiter. Und er sagte dann, hatte dann so ein schönes Bild. Da ging es um ein ganz, ganz anderes Thema, aber das Bild fand ich so schön. Und er sagte dann so: Naja, es geht ja auch so ein bisschen darum, sich irgendwie unterzuhaken und dann gemeinsam voranzugehen. So. Und genau das hat mir in dem Spiel gefehlt. So. Das ist ja auch das, was Samir dann in seiner Mail noch hatte und so weiter. Also, dass irgendwie so klar ist, okay, Freunde, das ist unser Stadion, die drücken uns jetzt hier rein, aber wir reißen uns jetzt hier den Arsch auf, jeder rennt für den anderen mit, das ist mir alles scheißegal, wir holen jetzt hier die 3 Punkte und wir machen das jetzt. So, dieses kollektive, so, also ich weiß nicht, ich kann das nicht, das ist so ein atmosphärisches Ding, das kann ich schlecht beschreiben, aber irgendwie fehlt mir das bei der Mannschaft im Moment und eben irgendwie auch schon länger so ein richtiges Identitätsding, Wir-Gefühl, wir nehmen jetzt die Situation an, wir fighten, wir beißen, wir hauen, wir ziehen das jetzt hier zusammen. Irgendwie fehlt mir das. Und dann hast du halt so Aussagen wie den Müller, ne, der sich hinstellt und sagt, herausragendes Heimspiel. Du hast so Menschen wie Captain Hareschön, der dir dann erzählt, hier Leute, die uns scheiße finden, können sich ein anderes Stadion suchen und außerdem ist doch alles herausragend, was wir hier machen. Dann gibt es, also, naja, hört man hier und da immer mal, dass auch andere Spieler in der Mannschaft das möglicherweise durchaus, ja, auch so sehen. So, ne? Wir sind doch eigentlich total, total gut. Und dann hast du eben Barış Artık, Amara Kondé, die ich so wahrnehme, dass die schon ziemlich genau sagen, was Sache ist. So,
Genau.
ne? Und das ist auch okay so. Und dann, das veranlasst mich aber so zu der Annahme. Naja, also eigentlich gibt es dort dann mindestens 2 Gruppen. Vielleicht ist die eine Gruppe ziemlich klein, weil sie aus 2 Personen besteht, mit Barış und Kondé. Das kann ich nicht einschätzen, ob da noch andere genauso denken nur nicht, und aber nur nichts sagen, weil sie jetzt kein vermeintlicher Führungsspieler sind. Es gibt die so und dann gibt es eben so die Jünger, ne? Die halt sagen: Was wollt ihr alle? Tabelle ist uns scheißegal. Wir sind eine geile Mannschaft und wir machen das so. Und das macht mir Sorgen. Das macht mir viel, viel mehr Sorgen noch, fast, glaube ich, als dieses Qualitätsproblem in der Offensive. Weil wenn du so übers Kollektiv noch stärker kommst, dann wirkst du mal einen rein, weißt du so. Aber so irgendwie so dieses, also da fehlt mir so der Biss. Ich kann das schlecht, schlecht erklären. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber irgendwie fehlt mir da.
Ich weiß absolut, was du meinst.
So,
Und zwar, das habe ich nämlich auch das Thema letztens mit einem Kumpel gehabt. Da haben wir nämlich auch darüber gesprochen, dass genau das, was du gerade gesagt hast, ist gefühlt wie 2 Lager. Das eine Lager ist eigentlich das, was so ein bisschen dem Trainer am Rockzipfel hängt. Ne, und genau das sagt, was der Trainer einem vorbetet. Und dann haben wir dieses andere Lager, was dann auch mal sagt, was Kacke läuft. Ne? Wie du auch schon sagst in Interviews, sind das Amara Kondé und Barış Artık eigentlich die einzigen, die da wirklich auch teilweise, sage ich jetzt mal, kein Blatt vor den Mund nehmen. Und ich glaube, was uns als FCM-Fans immer noch so ein bisschen im Hinterkopf ist die Generation Beck,
Klar,
Sowieslo,
klar.
Utzen, Maschine und wie sie nicht alle hießen, die sich alle Arm in Arm, Hand in Hand und jetzt mit Kampf und immer Knüppel auf den Kopf und jetzt gehen wir ran, aber wir machen das hier gemeinsam sozusagen. Da sind wir, da denken die meisten auch dran. Und das ist, sage ich mal, ein Charakterzug der Mannschaft, der, ich muss es mal so ganz klar so sagen, nicht mehr vorhanden ist. Das
Genau.
ist einfach nicht mehr da. Das ist, also, diese Mannschaft ist ein Kollektiv voller einzelner guter Spieler. Also, das will ich auch gar nicht anzweifeln, dass da irgendeiner kein Fußball spielen kann. Die können alle Fußball spielen, sonst würden sie nicht in der zweiten Liga spielen. Jeder hat ja seine Daseinsberechtigung. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist ja schon lange nicht mehr da. Und ich glaube auch einfach, dass das fehlt. Das ist also. Das wird auch nicht mehr vorgelebt. Du hast im Spiel, hast du gesehen, wie Artig oder wie auch Condé immer wieder brüllend so ein bisschen aufgerüttelt hat. Aber so das Drumherum, so wenn du dann so andere Spieler gesehen hast, ich will jetzt auch mich auf gar keinen festlegen, hast du das gar nicht so gesehen, so von wegen so, dass da einer mit eingestiegen ist, ne, oder sowas, oder dass sie sich irgendwie richtig krass abgeklatscht haben oder sich selber vielleicht motiviert haben und gesagt haben, komm, ne, dass sich jetzt mal einer einen anderen nimmt und
Ja,
nochmal einschlägt
sowas.
und sagt, so,
Genau.
wir reißen das jetzt hier, kommt Leute, reißt euch
Genau.
zusammen, wir machen das. So, das fehlt, das ist einfach nicht da.
Genau.
So.
Genau. Und ich glaube, das ist ein Trainer, also ich glaube oder vermute, das wäre wiederum eher ein Trainerding. Also das ist, glaube ich, auch eine Sache des Trainers, das entweder eine Mannschaft abzutrainieren, weil du halt nur Ja-Sager haben willst, oder eben nicht darauf zu achten, dass du da, naja, diesen Spirit halt eben in die Mannschaft kriegst, dass die Mannschaft auch als Mannschaft mal funktioniert, ohne dass einer von draußen rein dirigiert. Also, weißt du, so, und dass sie genau, wie du sagst, dass sie sich gegenseitig mitnehmen und so. Und ich glaube, ja, also das ist. Ja, das ist eine Eigenschaft, die, wenn du die nicht hast, die ist schwierig im Abstiegskampf, glaube ich, dolle. Deswegen meine Aufforderung und mein Votum an die Mannschaft, geht halt saufen. Trefft euch irgendwo, macht, also keine Ahnung, sauft eine Nacht durch, weiß ich nicht. Straft euch mal, ja. Also keiner hat Bock auf einen Abstieg. Und ich glaube, wenn es runtergehen sollte, dann scheppert es richtig. Beziehungsweise wird es dann nachhaltig sehr, sehr viel schwieriger, weil dann irgendwie, glaube ich, alles auseinanderfliegt. Aber das ist nochmal ein Thema für ein anderes Lagerfeuer. Und das Gute ist ja immer noch auch, was wir immer alle vergessen oder nicht wahrhaben wollen, aber es ist einfach mal Fakt, wir haben jetzt drei Spiele, die Saison entscheiden werden. Da bin ich mir völlig sicher, mit Rostock, Osnabrück und Lautern, diese drei Spiele werden die Saison entscheiden. Und liebe Spieler, wenn euch alles andere scheißegal ist, ja, wenn ihr eh im Kopf schon bei Hertha oder was auch immer wo seid, könnt ihr alles machen, ist mir scheißegal. Für die nächsten drei Spiele, lebt, atmet, esst, trinkt und was weiß ich was, ihr den ersten FC Magdeburg, das blau-weiße Emblem, danach könnt ihr machen, was ihr wollt, könnt ihr alle abhauen, ist mir scheißegal. Die nächsten drei Spiele werden gewonnen und ihr reißt euch bitte den Arsch auf, ja. Und zwar auch mal ein bisschen für uns, auch für die Trollos, die eventuell dann doch mal ihren Unmut kundtun und so. Aber jetzt gilt's, diese drei Spiele. Und da brauchst du halt einfach eine Truppe. So. Und das muss jetzt passieren. Und da ist Rostock, glaube ich, wirklich ein riesengroßer Gradmesser. Also gehst du da raus mit einem, dicken Kackstift in der Hose und lässt sich da, weiß ich nicht, lässt sich da an die Wand brüllen und spielen, oder gehst du da raus und sagst so, heute unser Spiel, drei Punkte, was wollt ihr? So, ich
Genau.
bin super gespannt, wie das noch
Ja, und
ausgeht.
vor allem Rostock, ich hab da Erinnerung an die Hinrunde, wo wir mit 1-0 geführt haben und am Ende des Tages gegen eine Gurkenmannschaft von Rostock. Also ich will die Mannschaft von Rostock jetzt nicht runterspielen, ne? Aber an dem Tag, als wir in der Hinrunde gegen Rostock verloren haben, hat Rostock mehr Glück als Verstand gehabt und Kolke im Tor. Was
Genau.
anderes hatten die nicht. Und ich verlange von der Mannschaft, dass sie da rausgehen. A, einmal wegen diesem Hinspiel und B, gegen den Abstiegsfang. Ich will sehen, dass die sich den Arsch aufreißen. Ich will, dass sie 90 Minuten lang so lange, also so krass den Platz hoch und runter laufen, bis die Lunge rausfällt, Alter. Also ich meine, dafür werden die ja auch bezahlt, ne? Die wollen sich ja alle als Profis ausgeben. Und egal, ob die irgendwo in einer anderen Mannschaft schon sind oder keine Ahnung was, die sollen sich jetzt einfach mal ein bisschen die Schnürsenkel enger binden und gucken, dass sie das Tor treffen oder halt die Zweikämpfe angehen. Aber es geht jetzt eigentlich, wird sogar noch ein Stückchen weitergehen, dass jetzt das nächste Spiel, weil gerade wenn wir auch auf die nächsten Spiele, also auf die Parallelspiele gucken, guck mal, wir spielen gegen Rostock, Braunschweig spielt direkt gegen Osnabrück und Wiesbaden direkt gegen Lautern. Das heißt also, im allerschlimmsten Fall verlieren wir gegen Rostock, ne? Gewinnt Braunschweig gegen Osnabrück und gewinnt Wiesbaden gegen Lautern, sind wir auf Platz 16. Ne? Und dann, spätestens dann, wenn wir am Sonntag da verlieren und dieser Fall eintritt und wir stehen auf Platz 16, dann ist alles gelaufen. Das sage ich dir jetzt schon, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dann werden wir absteigen, weil sie sich dann überhaupt nicht mehr in eine Reihe kriegen. Das ist ganz einfach so.
Aber, Micha, du musst dir gar keine Sorgen machen. Ich bringe jetzt hier nochmal. Nee, ist alles cool. Tobi Müller regelt ja. Ne? Also, wie gesagt, der erklärt uns ja auch herausragende Spiele und so. Ich habe hier noch ein zweites schönes Zitat aus besagtem Text von Nico Esche zur heutigen Medienrunde. Ich zitiere: Wir beschäftigen uns nicht tagtäglich damit, weil es hemmt, also aktuelle Situation. Achtung, und jetzt kommt's. Ich lese es so vor, wie es hier steht: Wir werden uns am Sonntag mit Toren und einem Dreier belohnen. So, also das steht jetzt nicht so, wir werden alles geben, das steht, also das ist sozusagen jetzt, das ist das, was passieren wird, und ich werde Tobi Müller beim Wort nehmen. Wir werden uns am Sonntag mit Toren und einem Dreier belohnen. Also lohnt es eigentlich auch fast gar nicht, dieses Spiel anzugucken, weil du am Ende sowieso weißt, es wird ein Sieg für den FCM dastehen. Es werden natürlich trotzdem alle gucken, vollkommen klar. So, wo ich mich wieder frage, das ist genau wieder so ein Bullshit, so eine Bullshit-Aussage wie Nollenberger vor dem Hannover-Spiel. Und dieser ganze Blödsinn, muss das sein? Weißt du?
Ja. Das.
Kann man nicht einfach einen Punkt machen bei, wir beschäftigen uns nicht täglich damit, weil es hemmt. Wir nehmen es als sehr
Ja.
wichtiges Spiel, vielleicht auch als Endspiel und fertig. So, ich werde den messen
Also
an seinen
die.
Aussagen. So.
Ja, die werden, also ich meine, sie haben es ja auch in der Drittligasaison, als wir aufgestiegen sind, ja, haben sie es doch auch geschafft, wochenlang darüber zu reden. Naja, wir gucken nur von Spiel zu Spiel. Da haben sie es doch auch geschafft, sich wochenlang nur mit dieser Aussage zu beschäftigen. Warum fangen die jetzt an, am laufenden Band irgendwelche lustigen Theorien und Sätze auszudenken, wie sie denn den Bock umstoßen? Also, ich will keinen Gelaber mehr hören. Ich will einfach mal Taten sehen. Und das habe ich bis dato noch von keinem gesehen. Das muss man ganz klar so sagen. Das
Ja,
ist
ja.
für mich einfach alles bloß Laberei. Was mir jetzt gerade so aufgefallen ist, ne? Was sagst du eigentlich zu Hodi in der Abwehr? Das ist jetzt mal ganz kurz mal völlig reingebrochen.
Ja, also abgesehen davon, dass wir eigentlich schon mitten im Rostock-Segment sind, ohne dass wir es angekündigt haben, können wir aber da nochmal die Schleife machen. Na, ich fand ihn gut. Also, oder sagen wir mal so, ich fand ihn, also er fiel mir nicht negativ auf, was glaube ich für einen Innenverteidiger schon immer was ganz Gutes ist. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut.
Also
So.
tatsächlich würde ich, also ich hätte, also ich schmeiß das jetzt einfach mal so in den Raum. Vielleicht könnte man auch mal über Hoti und Müller in der Innenverteidigung nachdenken.
Ja,
Vielleicht
vielleicht.
könnte man ja auch mal Titz, sein Liebling Daniel Heber, auch einfach mal ein Spiel auf der Bank lassen. Aber da können wir wahrscheinlich genauso lange warten, wie dass Luca Schuler mal auf der Bank sitzt.
Ja, bei Lukas Schuler müssen wir wirklich darauf hoffen, dass er sich die fünfte Gelbe abholt im nächsten Spiel, weil er hat nämlich bei 4 steht.
Ja.
Ja, nee, bin ich bei dir. Wenn du, also ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen auf deinem Zettel zum HSV-Spiel. Ich würde nämlich
Nee.
dann gerne, ja, wir hatten ja schon die fließende Überleitung, dann halt tatsächlich nochmal das Rostock-Segment auch nochmal offiziell irgendwie einleiten. Und auf die Hoti-Nummer kommen wir zurück. Genau, also auf ein paar Sachen hast du auch schon hingewiesen. Wir haben laut Fußballdaten.de, nee, gar nicht wahr, laut Weltfußball.de bisher 74 Partien gegen Hansa Rostock absolviert. Davon 32 gewonnen, 16 unentschieden, 26 Niederlagen, 104 zu 100 Tore. Das ist ganz interessant. Das letzte Spiel, genau, da erinnere ich gar nicht mehr, aber du hast recht, da waren die Grotten schlecht und wir haben es trotzdem verloren. War am 13. Spieltag eine 1 zu 2 Heimniederlage und das Spiel verlieren wir durch ein Eigentor von Krempicki. Sind 1-0 in Führung gegangen durch Bockhorn und dann, genau, hat Conor Krempicki da uns noch ein Einsnest gelegt. Das erinnere ich gar nicht mehr. Also da weiß ich, habe ich die Szene, hast du die Szene noch vor Augen? Ich weiß das gar nicht mehr
Gar
genau.
nicht, ja, überhaupt nicht mehr. Ich glaube auch, das Einzel von Bockhorn war das nicht das Ding, was eigentlich mehr wie eine Flanke aussah oder eine verunglückte Flanke
Das kann
über Kolke so rüber.
sehr, sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Es war auf jeden Fall ziemlich zeitig. Dann Dressel in der 46. mit dem 1-1 und Krempicki halt in der 86. dann mit, ja.
Ich kann mich bloß daran erinnern, auch an das Spiel, weil ich da mit einem sogenannten Vlogger im Stadion war.
Okay. Okay.
Im schlimmen Magdeburger Stadion.
Naja, furchtbar.
Ah,
Genau.
anderes Thema, lass uns aufhören.
Da können wir, glaube ich, da, also da können wir noch mal kurz ausschweifen nachher bei Sonstiges vielleicht, wenn wir es nicht vergessen. Genau, weil er hat doch jetzt auch, also ging es um den gleichen Dude, der da gegen Hannover bei uns war, der dann auch im Derby irgendwie so ein merkwürdiges Video
Naja,
gemacht hat.
das hab ich eingestellt. Lass uns das mal nachher im sonstiges
Ja,
Segment
genau.
kurz mal ansprechen.
Genau, müssen wir machen, genau. Aber nochmal zurück zu Rostock. Also wie gesagt, das war das letzte Spiel. Dann bekanntermaßen stehen die natürlich auch unten drin. Also 29 Spiele, 9 Siege, 4 Unentschieden, 16 Niederlagen, 27 zu 48 Tore. Die sind damit zusammen mit Osnabrück die schlechteste Offensive der Liga. So. Klar, aber für beide Mannschaften auf jeden Fall ein 6-Punkte-Spiel. Also Rostock Tabellenplatz 16, 31 Punkte. Genau, Hansa hat also die schlechteste Offensive zusammen mit Osnabrück, hatte ich schon gesagt. In den letzten 5 Spielen hat Hansa dreimal gewonnen und zweimal verloren. 1 zu 0 in Braunschweig, Ausrufezeichen. 1 zu 0 gegen Fürth. Und das sind eben so genau so Abstiegskampf-Positivergebnisse, so Kackspiele, enge Spiele, die du dann aber eben ziehst. Dann haben sie verloren in Kiel, dann haben sie zu Hause gegen Wiesbaden 3-1 gewonnen und 0 zu 4 bei Hertha. Also ich glaube, da kann man zusammenfassen. Braunschweig direkter Konkurrent, Fürth völlig von der Rolle. Wiesbaden direkter Konkurrent, die Spiele sind
Genau.
alle gewonnen worden. Und gut, Kiel und Hertha, die kannst du rausnehmen. Das ist, glaube ich, in der Saison nicht Rostocks Regalfach. Da wird mir auch bei Hansa Rostock sicherlich niemand böse sein über diese Aussage. Meine ich jetzt auch nicht böse, aber ja, also da muss man schon einen Hut ziehen, die direkten Duelle ziehen die halt. So. Restprogramm. Und dann musst du mir, glaube ich, gleich alles zum FC Hansa Rostock erzählen. Restprogramm von Rostock sind natürlich wir. Dann geht es nochmal nach St. Pauli. Auch eine nicht unbrisante Partie. Dann zu Hause gegen Karlsruhe, auswärts auf Schalke und zu Hause gegen Paderborn. Also für die ist vollkommen klar, wenn ich auf die Liste gucke. Na gut, Schalke halt noch vorletzten Spieltag, aber das ist für die, das ist ja schon fast ein 9-Punkte-Spiel gegen uns am Sonntag. Also.
Naja, vor allem, also wie gesagt, dieses, also es ist wirklich fast ein 9-Punkte-Spiel, weil im
Ja.
Endeffekt spielt am 30. Spieltag ab Platz 13 alle gegeneinander. Also deswegen ist das, was ich vorhin gesagt habe. Eigentlich ist dieser Spieltag wirklich wegweisend dafür, in welche Richtung es wahrscheinlich gehen wird.
Ja.
Ne? Weil, wie gesagt, Braunschweig spielt gegen Osnabrück. Braunschweig steht ja auf Platz 15, Osnabrück auf 18. Wenn Braunschweig da gewinnt, was ich jetzt mal glaube, dann stehen die mit 34 Punkten da. Dann spielt Wiesbaden gegen Lautern. Ja, wenn Wiesbaden gewinnt, nee, wenn, warte, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, wenn Wiesbaden gewinnt, haben die auch 34 Punkte, gehen auch vorbei. Also das ist echt grenzwertig. Also wenn wir da keinen Dreier holen, könnte es ganz gefährlich für uns werden. Wir waren in
Naja.
der besten Ausgangssituation eigentlich sogar, ne? Jetzt vor dem Spieltag. Also diese drei Punkte gegen Hamburg wären so, so wichtig gewesen, ne? Also man muss es mal so ganz klar so sagen, weil die haben ja alle für uns gespielt an dem Spieltag.
Genau. Genau. Na, du brauchst halt noch zwei Siege und einen Unentschieden, dann bist du bei 40 Punkten. Frage ist halt nur, wo die herkommen wollen. Und dann ist es halt
Ja.
so, weißt du hast jede Saison, hast du Mannschaften, von denen von vornherein klar ist, die stehen da unten drin. So, und dazu zähle ich Rostock, dazu zähle ich auch Braunschweig, Osnabrück eh auch klar. Lautern vielleicht nicht unbedingt, wobei die auch jetzt schon lange genug da unten mitmischen und so. Also will sagen, Mannschaften, bei denen die Saison über klar ist, wo sie stehen und was sie sind und worum es geht. Und dann hast du halt auch immer wieder ein, zwei Teams. Und wenn ich hier auf dieses Restprogramm von Rostock gucke, dann sind das, glaube ich, wir und Schalke, die da eigentlich sich nicht gewähnt hatten vor der Saison und die es immer
Genau.
schwierig haben, dann den vielberühmten Schalter umzulegen. Und ich glaube, bis auf, also von allem, was man wissen kann, öffentlich jedenfalls, bis auf zwei Spieler, bei uns im Kader haben unsere den noch nicht gefunden, diesen Schalter, den man da umlegen müsste. Und so. Also, boah. Nee, ich will eigentlich gar nicht so defizitorientiert sprechen. Ich möchte eigentlich immer noch glauben, dass wir zwei Siege und einen Unentschieden holen können in unserem Restprogramm. Ich habe bloß gerade überhaupt gar keine Idee, wo die herkommen sollen. Aber also,
Ja.
ja.
Also das Einzige, was noch gut ist, was wir uns natürlich mittlerweile auch schon richtig versaut haben, ist natürlich das Torverhältnis. Aber ich sag mal trotzdem, trotz diesen 7 Toren auch, beziehungsweise den 3 Toren aus Hannover, ey, überleg mal, was wir noch für ein Torverhältnis hätten da unten, ja? Also wir sind ja mit -6 da noch relativ gut bedient. Alle, die unter uns stehen, ja, die sind ja alle zweistellig. Und richtig grenzwertig. Also wenn ich Rostock gucke, die haben eine Tordifferenz von minus 21. Ja, das ist ja Wahnsinn.
Das
Wenn man
stimmt.
sich mal vorstellt, ne, dass Lautern bis zur Schuster-Entlassung noch da oben auf Platz 5, 6 standen und jetzt auf einmal auf 17, das kannst du auch keinem erzählen. Also hättest du das am 6., 7. Spieltag irgendjemandem erzählt, wie da so, sage ich mal, oder wer da unten so in den Abstiegsregionen mit rumdümpeln, glaube ich, hättest du von der Hälfte gedacht, niemals nicht.
Ja, naja, ich gucke jetzt gerade bei Lautern, die waren am 17. Spieltag auf Platz 16. Gar nicht. Doch, warte mal. Eintracht, Quark. Hier, ab dem 16. Spieltag sind die jetzt eigentlich richtig, waren die eigentlich richtig unten drin. Also die waren bei uns,
Genau.
verlieren 4-1, dann verlieren sie zu Hause gegen Hertha 1-2, FCK jetzt, und seitdem sind die da eigentlich kontinuierlich unten dabei. Ne? Also, genau. Tja, tja. Rostock. Was weißt denn du sonst so über Rostock, was man wissen könnte, sollte, müsste? Noch so spielweisenmäßig, keine Ahnung.
Ja, die haben Kolke im Tor, ja. Also wie gesagt, ich bin immer Torwart geprägt, ne? Und ich sehe halt eigentlich zu 90% immer Torhüter. Ne? Und die haben einfach Kolke. Und das ist ein Mentalitätsschwein. Der ist Wahnsinn. Und wenn du den warm schießt, so wie auch im Hinspiel zum Beispiel, ja, das 1-0 ist ja mehr oder weniger durch Zufall gefallen. Und danach ist ja jeder Ball mehr oder weniger nur noch auf den Mann gegangen. Und sobald du Kolke warm geschossen hast, ne, lässt er keinen Ball mehr rein. Also dieser Typ ist wirklich wahnsinnig. Also ich habe keine, keine Sympathien oder irgendwas anderes, geht da jetzt einfach bloß um das Spielerische. Und da ist er einfach ein absolut starker Torhüter. Also das ist Wahnsinn. Aber wie gesagt, du darfst ihn nicht warm schießen, weil dann, wie gesagt, hast du verloren. Dann ist vorbei. Ansonsten habe ich eigentlich zu Rostock, muss ich dir ganz ehrlich sagen, überhaupt gar keine Ahnung. Da bin ich komplett raus.
Naja, geht mir ähnlich. Ich habe jetzt hier nochmal die Kaderliste so ein bisschen durchgeschaut. Gibt natürlich so ein paar Namen, die kennt man inzwischen, weil sie schon länger da sind. Damian Rosbach zum Beispiel
Ja.
ist da unterwegs. Dann, das war mir gar nicht klar. Ja, wo ist er denn? Der Sabri Zing, dieser ganz einstmals hochgepriesene Nachwuchsspieler von Bayern 2, inzwischen auch 25, spielt er jetzt inzwischen auch. So, gut, Kai Pröger als Rechtsaußen, den kennt man auch.
Ja.
So, ja, Junior Brumado, der fiel mir immer mal wieder auf, wenn ich so Clips gesehen hatte von Rostock. Genau, ja, doch, genau. Aber wie gesagt, offensiv auch jetzt nicht so super unterwegs. Top-Torschütze ist Perea mit 4, Kai Pröger mit 4 und Junior Brumado mit 4 Toren. Also da klemmt es eben, wie man ja auch an der Tordifferenz sieht, halt doch ordentlich in der Offensive. Ja, wird kein Leckerbissen, wird ein Kampfspiel, glaube ich. Und ja, dann halt auch immer noch so ein bisschen das besondere Geschmäckle. FCM Rostock ist ja auch immer so ein bisschen heißer und so. Also ich glaube, das wird ein Hexenkessel. Und dann mal gucken, ob unsere da schwimmen können oder nicht. Und jetzt mit Blick auf unser Restprogramm würde ich jetzt mal mich zu dem heißen Take hinreißen lassen. Also die Siege können am ehesten wahrscheinlich noch zu Hause gegen Osnabrück und Fürth kommen. Aber wäre natürlich schon schön, wenn wir da die direkte Konkurrenz, weil ist egal, also du kannst trotzdem, muss ja nur 40, also nur in Anführungsstrichen 40 Punkte haben, aber es wäre natürlich trotzdem schöner, dagegen die direkte Konkurrenz einzuholen.
Ja, definitiv. Also ich will eigentlich da am Wochenende die 3 Punkte. Irgendwann müssen sie anfangen. Die
Ja.
müssen ja jetzt den Weg Richtung 40 Punkte. Also wie du schon sagst, 2 Siege, ein Unentschieden. Mehr
Ja.
ist nicht notwendig. Wenn du das gegen die direkte Konkurrenz machst, ja, dann hast du dein Hausaufgaben gemacht.
Genau, ja. Gut, jetzt kommt dein Part. Also du hast jetzt quasi eine Doppelfunktion. Wir müssen nämlich die Aufstellung festlegen.
Oh, das ist eine ganz neue Situation,
Das ist
du. Du hast ja
eine.
jetzt nicht mal, jetzt hast du ja nicht mal Thomas, mit dem du dich sozusagen besprechen könntest, sondern jetzt könnte ich es ja selber machen. Das ist ja auch
Ja,
interessant.
darum geht's, genau. Richtig. Ich kann dir schon mal sagen, wer alles wahrscheinlich ausfällt. Also Krempicki trainiert wohl wieder mit, hat aber Knieprobleme, Amici ähnlich. Pollersbeck, gut, den können wir abschreiben. Castanjos auch und Ugonne auch. Also die fallen alle aus. So. Ansonsten ja, haben wir jetzt keine Gelbsperren oder sowas. Also alle anderen dürfen und können. Tja, wie macht man es? Also Reimann im Tor ist, glaube ich, klar.
Warte,
So.
du musst einen ganz, ganz kurzen Moment jetzt warten,
Das mache ich.
weil ich sitze ja im Streaming-Keller
Ja.
und habe ja hier PlayStation alles da. Ich mache das jetzt gleich fertig. Dann bin ich
Ah.
nämlich durch, weißt du?
Das ist natürlich nicht doof. Ja, stimmt. Genau. Wie lange brauchst du denn? Reicht das für eine Jeopardy-Melodie von 30 Sekunden?
Wär interessant. Nein, ich bin jetzt schon bei Taktikvorlagen. Ich bin ja relativ zügig.
Ach
So.
so. Ach so.
Zack, jetzt muss ich mir bloß mal einmal ganz kurz die Aufstellung, weil die ist nämlich immer falsch hier. Dann haben wir da die 4-3-3 mit einem zentralen Defensiven. So, alles klar.
Du
Ich bin
bist
ready.
soweit. Gut, alles klar. Also Reimann, kannst du mal ins Tor packen, da wird sich nichts ändern. Es sei denn, da gibt es aus Versehen noch eine Freak-Verletzung im Haushalt oder
Ja.
so, man weiß es nie. Oder irgendwelche Situationen mit einem Metallbett und so. Ja.
Ja,
Schöne Grüße an,
unrealistisch.
wie hieß er? Oh, ich habe das Gesicht vor mir, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Jan Löhmannsröhm, genau. So, egal, ganz anderes Thema, egal. Also, Reimann im Tor. So, denn links wird Belbel spielen, würde mich, also der Tietz wird sich ja hoffentlich jetzt nicht zu irgendwelchen völlig verrückten Sachen hinreißen lassen. Tja,
Teixeira auf links.
ja, linker Schienenspieler. Halte ich nicht mal so für so wahnsinnig abwegig, in der Tat. So, jetzt wird's schon interessant. Innenverteidigung. Also dein Votum vorhin war ja Hoti und Müller mal nebeneinander, ne?
Ja, also das wäre tatsächlich mal mein Wunsch, wenn ich auf das Spielerrating von Dings gucke, von FIFA, ist das auch gar nicht so schlecht, weil die nämlich beide, das heißt also Hoti und Heber, beide 78 haben, 68 haben.
Ja, dann sollte Herr Tietz vielleicht einfach mal mehr FIFA spielen und danach aufstellen.
Also ich genauso.
Also Hoti und Müller habe ich Sympathien für. Finde ich gut. Kann man mal machen. Naja, und Bockhorn dann rechts wahrscheinlich wieder, ne?
Genau.
So. Naja, das Mittelfeld stellt sich mehr oder weniger von selber auf. Ich denke, da werden Gnaker, El Fadli und Kondé spielen.
Ja, haben wir sonst keinen, ne?
Eben. Ja,
Ja.
wüsste jetzt nicht, wer da sonst sich aufdrängen könnte.
Wobei Teixeira auch bei FIFA als auch offensiver Mittelfeldspieler gelistet wird. Also der kann Stürmer, linkes Mittelfeld und Zom. Ha!
Naja, und ich frage mich gerade, was wir mit Elhan Kuri machen. Oder stellen wir den auf rechts vorne? Denn sonst kann das Schweizer Taschenmesser ja durchaus auch überall anders spielen, außer am Tor. Also vielleicht ein Stück zu klein für, was ich aber nicht weiß. Aber wen würde man da rausnehmen im Mittelfeld, ne? Also ich finde Gnaker, El Fadli und Kondé jetzt irgendwie schon plausibel.
Nein, das ist vollkommen in Ordnung. Also da würde ich auch im Mittelfeld tatsächlich nichts ändern. Also mein Vorschlag wäre dann auch, also Mo muss auf jeden Fall spielen. Einer der besten in den letzten Wochen, finde ich, wenn nicht sogar der Beste, finde ich auch von der Form. Würde ich auf rechts stellen, Artig auf links und dann Schuler vorne raus und Teixeira rein.
Können wir so machen. Also Elhan Kuri muss ich mir jetzt hier bloß hinschreiben. Elhan Kuri auf rechts. Genau. Ja, nee, habe ich Sympathien für. Machen wir so. Können wir so nehmen. Bin mal gespannt, wie nah wir da dran sind. Jetzt kommt natürlich der magische Moment, obwohl magisches Denken ja nur Tobi Müller vorbehalten ist und meinen Kindern. Ergebnistipp.
Ah, also muss ich eigentlich, wenn ich jetzt einen Ergebnistipp mache, ja,
Ja.
muss ich den dann morgen Abend auch sagen? Das ist ja
Ach
lustig.
so.
Viele, 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 die ja den Podcast hören, sind ja auch gerne mal abends bei mir im Stream mit dabei. Schöne Grüße übrigens auch an Ronny, der, ich greife jetzt mal vor, der jetzt so neu in der Runde ist übrigens.
Das stimmt.
Genau. Also, ich hau jetzt einfach mal einen raus und sage, die Jungs machen das mit einem 3 zu 0.
Okay, also wird auf der Anzeigetafel 0-3 stehen. Das könnte ja dann auch
Genau.
dein Plan sein oder deine Ambition sozusagen für morgen oder
Richtig.
im Zock. Ich habe auch einen Auswärtssieg und ich habe hier ein 1-0 für den Club stehen. So, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Keine Ahnung, wie es passiert. Ist mir egal. Vielleicht macht Rostock, also so wie wir drauf sind, muss Rostock eigentlich ein Eigentor schießen. So, dann vorne einfach selber keinen machen. Also ich meine, bei der Art und Weise, wie die vorne sind, ist das nicht unplausibel. Ne? Das kann passieren. Genau, und dann wird eben doch mit Mann und Maus und Heiko Horner und fiesen Tricks verteidigt, ist mir scheißegal. Und dann ziehst du das da und holst einen wichtigen, wichtigen Sieg. Und dann hast du halt vier Spiele, einen Sieg und einen Unentschieden. Und dann sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Aber wir müssten unabhängig davon, Michael, ohne Scheiß, ja, egal wie das diese Saison ausgeht, wenn das für den Klassenerhalt reicht, dann musst du da aufräumen und analysieren und da muss einiges auf den Tisch. Aber das ist auch wieder eine Geschichte für ein anderes Lagerfeuer. Gut.
Durchaus.
Gut, also das ist dann Rostock. Ihr habt es hier zuerst gehört, wir werden da zu null gewinnen. Ich muss selber
Wir sind
lachen.
echt optimistisch, ne? Müssen wir beide selber lachen, wollte ich gerade sagen.
Ja, na, was will man denn machen? Was sollst du machen? Also, es bleibt einem denn.
Ja.
Außer eben genau das zu versuchen. Genau. Und dann sind wir, Klingeling, im sonstigen Segment angekommen und du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gespoilert. Ich sage ein ganz großes Dankeschön, auch im Namen von Thomas natürlich, an den guten Ronny und an Michael. Die sind nämlich unsere neuen Unterstützer in dieser Woche neu dazugekommen. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Fetzt. Genau, und jetzt habe ich hier gerade kurz gedacht, ich habe Quark. Nee, das passt schon. Genau, nee, Michael und Ronny sind die beiden neuen Jungs, die dabei sind. Genau, so, und ich habe jetzt hier eigentlich nur eine Sache auf dem Zettel, weil es, glaube ich, die Höflichkeit gebietet, das anzusprechen. Und dann müssen wir noch über die V-Logger-Szene reden, aber da habe ich keine Ahnung. Das musst du dann machen. Leverkusen ist deutscher Fußballmeister. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hebt dich das an?
Ja, ich freue mich, dass Bayern kein Meister geworden ist.
Sehr
Alles
gut.
andere, ja, also Xavi Alonso, cooler Move. Auch was da Kießling so für eine Mannschaft zusammengestellt hat, das ist schon sehr, sehr cool. Kann man jetzt nicht anders sagen. Aber es ist, ja, trifft mich jetzt nicht so unglaublich. Cool, coole Sache, aber ansonsten mehr ist da jetzt auch nicht.
Ja, also mir geht das sportlich gesehen an sich ähnlich, wobei ich schon sagen muss, also das, was Leverkusen spielt, was ich da jetzt von sehr weit weg so mitbekommen habe, das ist natürlich absolut herausragend und also
Ja, sicher.
völlig verdienter Meister, also da alles cool an der Stelle. Ich musste über eine Sache so schmunzeln und weil mir das mehrfach untergekommen ist und dachte so, warum macht man das eigentlich? Also jetzt wird Leverkusen Meister, ich glaube 5 Spieltage vor Schluss auch, überragender Fußball, alles schön. Und dann habe ich mehrere Texte zumindest so quer gelesen, wo es so der Titel schon so war, Naja, Leverkusen, Meisterschaft mit Sternchen und hier ist ja, wird ja die Freude getrübt und so. Hintergrund ist eben diese ganze Bayern-Nummer, also die Kohle, die da reinschießen und eben das Ding, naja, Werksverein, ein Haufen Geld dahinter. Das fand ich ein bisschen verstörend so, weil ich so dachte, ja, stimmt alles, aber warum kann man die nicht einfach mal feiern lassen? Erstmal eine Woche oder so
Ja,
zwei?
oder?
Weißt
Genau.
du, und dann kannst du das ja alles diskutieren, aber warum muss ich denn jetzt in so einer Situation. Warum kann ich das nicht einfach, warum kann ich nicht gönnen? So. Ja, und dann dachte ich so, naja, also okay, Bayern München ist ja nun auch nicht, die knabbern ja nun auch nicht am Hungertuch. Und ja, da kann man nun wieder sagen, die haben sich das auch erspielt und so weiter. Aber ich meine, da redet ja auch keiner davon, dass die, weiß ich nicht, übelst gepampert werden von irgendwelchen Großfirmen, Adidas und wie sie alle heißen und Allianz, die dann einen Haufen Kohle reinpumpen, redet ja auch keiner drüber. Jedenfalls in meiner Wahrnehmung, wie gesagt, ich bin da relativ weit weg. Das fand ich aber schräg und dachte so, ist irgendwie, also ist ein bisschen, also ja, das stimmt schon alles, ist faktisch alles richtig, aber fand ich nicht cool, also fand ich ein bisschen
Nee,
ungehörig, so ehrlich
ich
gesagt.
auch nicht. Also auch jetzt zu dem Zeitpunkt völlig überflüssig. Und man darf auch nicht vergessen, also was ich zum Beispiel auch cool finde an der Truppe, das muss ich tatsächlich noch dazu sagen, den Robert Andrich zum Beispiel finde ich persönlich richtig geil. Also
Okay.
das ist für mich auch so ein Kämpfer-Beißer im Mittelfeld. Fußballerisch jetzt nicht der absolute König, aber kommt halt viel mit Zweikampf etc. Nicht umsonst ist er Nationalspieler geworden, ne? Und das habe ich vorhin noch durch Zufall gelesen, ist mir jetzt gerade eingefallen. Das ist halt einer, der in den ersten drei deutschen Ligen die Meisterschaft gewonnen hat.
Ach ja.
Das heißt, er hat mit Leverkusen jetzt erste Liga gewonnen, hat ich müsste jetzt lügen, was da stand, ich glaube, mit Berlin bei dem Aufstieg, als das eh nochmal abgestiegen sind, die Meisterschaft in der zweiten Liga geholt und mit Dresden in der dritten Liga.
Na, guck an. Ja, das ist ordentlich.
Und ich
Cool.
sag mal, für einen Spieler, ja, für einen, der gestanden im Leben steht, in allen drei Ligen einmal ja dann auch den Aufstieg geschafft zu haben, ne? Und dann halt auch eine Meisterschale in den Himmel zu heben, schon sehr, sehr cool.
Auf jeden Fall, ja. Ist schon eine coole Truppe. Ich hoffe sehr, ich hatte mich da auf dem Weg zum Stadion mit Thomas auch ein bisschen drüber noch unterhalten. Ich hoffe schon sehr, dass das ein bisschen nachhaltiger sein kann als immer nur dieses Strohfeuer, weiß man halt nicht. Auch das habe ich dann übrigens gelesen, dass ja, das Ende der Bayern ist jetzt noch nicht gekommen und das ist jetzt nur irgendwie so ein Blip in der Geschichte. Wird man halt alles sehen, keiner kann ja in die Zukunft gucken. Aber ja, spannend auf jeden Fall und cool und ja, ich meine, immer noch ungeschlagen, glaube ich. Also, das ist schon auch alles ein
Genau.
bisschen gruselig, was sie da veranstalten. Genau. Naja, gut. Und jetzt
Und
muss,
können noch das
ja?
Triple holen, ne?
Genau. So, und jetzt müssen wir noch über dieses Vlogger, wie sagt man das denn richtig? Vlogger-Thema sprechen, was wir vorhin kurz
Ich
vertagt haben.
weiß es, ich weiß es, ich weiß es selber nicht. Vlog?
Ja.
Vlog? Vlog? Ich glaube, man spricht es dann einfach als Vlog aus. Also bin ich jetzt auch weit weg. Ich versuche das mal einmal ganz kurz zu erklären. Also, es gab ja jemanden, der, ich will das jetzt auch gar nicht mit Namen sagen, weil ich das auch eigentlich total unnötig finde. Es gab einen Vlogger aus Hannover. Er sagt, er ist ein unabhängiger Vlogger sozusagen als ganz neutraler. Aber ich sag mal, die Richtung geht schon sehr nach Hannover, sagen wir es mal so, ja. Ja, ich auch zweimal mit dem Schaden genommen. Wer auch so meine Videos kennt und sowas, der weiß auch, um wen es geht. Und setzte sich dann halt als Hannover-Sympathisant, nenne ich es mal, dann in Block 12.
Ja, genau. Na, die Sache hatten wir ja,
Ja,
das haben wir ja schon
das habt
ausgerollt.
ihr ja
Genau.
schon ausgewertet, ne?
Genau.
So, und jetzt kam es halt so, dass er letztes Wochenende dann halt in den Heimbereich nach Braunschweig ging. Und man weiß ja, wie sehr Braunschweig und Hannover sich mag, also nicht. Und wunderte sich dann, dass er, ich weiß nicht, ob er den Anpfiff überhaupt noch gesehen hatte, aber er hat halt genauso wie zu dem Magdeburg-Spiel dann zum Video dann halt auch so ein Statement dazu gemacht und sagt doch, er ist doch ein ganz neutraler und er will doch mit diesem ganzen Stress nichts zu tun haben. Und ja, aber nee, persönlich verstehe ich das ganz ehrlich nicht, weil dann orientiere ich mich halt nicht oder sag halt öffentlich, ich bin Hannover-Fan. Ne? Wenn ich sage, ich will hier so ein bisschen Sportbericht machen, dann sage ich nicht, ich bin Fan einer Mannschaft.
Ja,
So
genau.
von ganz weit weg. Weil wenn er das nicht machen würde und sagen würde, ey, ich bin Hannover-Anhänger, dann könnte er sich bei Braunschweig in den Heimbereich setzen, ohne dass irgendjemand ihm auflauert, so, weißt
Genau.
du? Ja, dann würde sich diese Frage ja nicht stellen.
Ja,
So.
wobei man sich natürlich schon auch die, also war das jetzt sozusagen Heimkurve oder einfach nur nicht Gästeblock?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war einfach nur nicht
Ja,
Gästeblock.
okay. Aber
Aber ich
ja.
sag mal, der hat auf YouTube halt schon so eine Größe, dass zumindest Ultras von Braunschweig ihn wahrscheinlich auch kennen. So.
Ja, aber dann ist es doch. Also dann klingt das, ja, also nur von dem, was du jetzt gerade geschildert hast, ich habe das nicht mitbekommen, aber dann klingt das für mich eigentlich schon fast eher so, als will da jemand einfach auch Klicks generieren und sich sozusagen, also begibt, also das ist doch rumpeldumm. Also begibst dich doch, Entschuldigung, ne, aber also, möchte jetzt keinen zu nahe treten, ich kenne den Menschen nicht, ne, aber also jetzt von allem, was ich so gehört habe, es ist ja maximal, sag es mal anders, es ist halt maximal unclever. Das hatte ich ja, glaube ich, damals zu der Nummer mit Block 12 auch schon gesagt.
Genau.
Es ist doch maximal unclever, sich in eine Situation zu begeben, von der jeder normale Mensch, der schon dreimal im Stadion war, weiß, dass das nicht gut enden kann.
Genau.
Und dann vor allem auch noch eine Kamera dabei zu haben. Also irgendwie, da hat das ist doch merkwürdig. Also jetzt mal sehr, sehr vorsichtig so zu sagen. Also warum tut man das? Aber okay. Ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es da eine Szene oder einen Kodex oder was auch immer, dass man das irgendwie dreimal machen muss und dann kriegt man eine Krone. Ich habe keine Ahnung, ja. Aber
Keine Ahnung, da bin ich
schräg.
auch ganz, ganz weit weg. Also
Schräg.
Streaming und Vloggen sind ja zwei komplette verschiedene Paar Schuhe. Also wenn man das so sieht, also wer sich so auch mit Vlogs auskennt, ne, es gibt ja so ganz große Namen, auch so wie Wiska Barça und sowas alles, die halt wirklich
Ja.
viele, viele, viele Stadionvlogs machen, die dann auch wirklich keine Anhänger von irgendwelchen Vereinen sind, sondern wo es dann halt wirklich bloß darum geht, ich sag mal, die Atmosphäre aus irgendeinem Stadion halt mitzunehmen. Oder halt welche, die, es gibt ja auch ganz, ganz lustige Sachen, die dann sagen, ja, ich beurteile halt das Essen im Stadion oder das Trinken. Das ist ja auch sehr, sehr, sehr amüsant und das ist ja auch wirklich Content. Aber sich dann am Ende hinzustellen und zu sagen, ich bin Hannover-Fan und erst jetzt weiß ich, was es heißt, Hannover-Fan zu sein und dass niemals alleine keine Phrase ist. Sich dann zu wundern, dass er in Braunschweig nicht positiv gesonnen sozusagen entgegengenommen wird, ja, dann
Ja,
weiß ich auch nicht. Das sollte.
an der Stelle kann ich nur den guten Yannick schöne Grüße vom Müllerton-Podcast zitieren mit den treffenden Worten: Hast du die letzten Jahre unter einem Stein gelebt? So. Alter Schwede. Hast du noch was für Sonstiges? Sonst hätte ich zum Abschluss hier noch ein schönes Zitat, aber wenn du noch was hast, hau raus.
Ich habe eine ganz, ganz einfache Sache noch. Was sagst du denn eigentlich zum neuen Namen vom Stadion?
Ist mir scheißegal. Klare
Gut.
Antwort ist mir vollkommen Bums. Ich glaube, also ich hatte das hier auch schon mal irgendwann kundgetan, als diese Gerüchte da aufkamen. Das kann von mir aus auch, weiß ich nicht, Tutti Frutti Bums Arena heißen, ist mir völlig Wurst. Für mich ist das das Heinz-Krügel-Stadion, fertig aus, Thema erledigt. Und
Danke.
also dass man da ein Preisschild dran hängt und dass du in diesem modernen Fußball eben auch, weiß ich nicht, ja, den letzten Kieselstein vom Stadion halt noch irgendwie vermarkten musst, das habe ich mittlerweile akzeptiert und koppel das aus meinem Fansein so ein bisschen an der Stelle. Ja, also wie gesagt, könnte mir nicht egaler sein, das ist das Heinz-Krügel-Stadion und Thema, und dann so, Punkt. Irgendwie.
Schön. So kurz habe ich gedacht, sprechen wir darüber.
Sehr
Und
schön.
damit habe ich nichts mehr auf dem Zettel.
Okay, Michael, dann machen wir Folgendes. Wir beenden den sonstiges Teil mit folgendem Zitat. Kommt vom Club, ist nicht von mir. Ich zitiere: Die drei Nominierten für den Monat März 2024, geht um den Volltreffer der Woche, Volltreffer des Monats, glaube ich, heißt das Format. Die drei Nominierten für den Monat März 2024 sind Emir Kohinya mit seinem Treffer für die U23 gegen Arnstadt. Luca Schuler mit seinem Tor im Testspiel beim 1. FC Union Berlin, Klammer auf, wir haben uns viele Chancen erarbeitet, Klammer zu. Und unser Nachwuchsspieler Adrian Drews mit seinem sehenswerten Treffer für unsere U16 gegen Turbine Halle. So. Wollte ich hier nochmal dagelassen haben, fand ich irgendwie wichtig. Für den Fall, dass sich jemand gefragt hat, ob wir ein Offensivproblem haben. Nein, 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 nein. Wir haben drei wunderbare Treffer zur Auswahl. Sind bestimmt auch schöne Tore. Ich habe alle drei nicht gesehen.
Das ist
Aber
alles nicht mehr.
es ist einfach so bitter. Das ist so, so bitter. Und vor allem, also mir tut auch die Person, die das in der Medienabteilung dann raussuchen muss, ein bisschen leid, weil das ist ja auch alles irgendwie Sponsored Content, glaube ich. So, oh, ich weiß nicht. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Stelle jetzt besetzt ist inzwischen beim Medienteam. Ich glaube, die suchen jetzt schon ein bisschen was länger. Also ich glaube, das sind dann auch eher so die schmerzhafteren Jobs, weißt du? Wenn du dann halt irgendwie echt gucken musst, so, fuck, Alter, also welches Testspiel können wir denn jetzt noch rauszotteln, dass wir wenigstens überhaupt irgendwas zur Auswahl haben? Also ich meine, wenn du schon bis zur U16 runtergehen musst. Ja, egal.
Ja.
Genau.
Nee, nee, ist gut. Aber es gibt, aber zumindest gibt es auf YouTube eine Zusammenfassung der U23-Spiele.
Das stimmt. Wird ja auch immer schön verlinkt auf der Homepage. Das ist wahr. Und ich glaube, und da freue ich mich tatsächlich. Na, nee, halt, das nehme ich zurück. Ich glaube, diese Stelle im Medienteam, die da besetzt werden soll, soll ja auch dann so ein bisschen den Fokus haben, U23 und Frauen und so weiter. Insofern kann man zumindest damit rechnen, dass da in der nächsten Saison, wenn die Stelle dann besetzt ist oder wird, weiß ich gar nicht, dass dann da noch mehr Inhalte kommen. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber wenn man sich da breiter aufstellt, ist das auf jeden Fall erstmal, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Genau.
Denke ich auch.
Ja, damit sind wir, glaube ich, also nach meinem Dafürhalten wären wir durch mit der heutigen mit der heutigen Folge jetzt. Guckt mich hier nochmal Andrea, nicht Andreas, sondern Tobias Müller an, den klicke ich jetzt mal eben schnell weg. Dich haben wir ja schon mehrfach zitiert.
Ich
Genau.
sehe hier nur die Tabelle die ganze Zeit.
Das ist auch nicht schöner.
Nee.
Ja, naja.
Das ist echt hart.
Fährst du nach Rostock?
Nee.
Okay. Also zwei Leute bei uns, also bei uns aus dem Fanclub fahren so ein paar und einer von denen, unser Alterspräsident, sagte im Stadion dann auch noch so, boah, ey. Ob ich mir die 700 Kilometer einfach nach Rostock geben will, nach der Vorstellung jetzt gegen HSV, ich bin nicht sicher. Am Ende fahren die eh alle, weißt du?
Ja, das stimmt.
Aber ja, also alle, die nach Rostock fahren, viel Spaß, bringt bitte 3 Punkte mit, passt auf euch auf und zeigt bitte dort auch an der Küste in dem gebotenen Stil und mit dem gebotenen Stolz, den wir Clubfans halt haben, dass wir der erste FC Magdeburg sind. Also ich denke mal, ihr werdet uns da eh alle ordentlich repräsentieren und dann hinfahren, ordentlich einen abreißen, 3 Punkte wieder mit nach Hause bringen, dann reden wir hier nächste Woche schon wieder ein bisschen was entspannter, trotzdem aber natürlich Augen und Ohren offen halten, weil man ja weiß, dass Rostock ein etwas anderes Pflaster ist und so. Genau. Und mal gucken, ob irgendjemand vom Block U auf die Idee kommt, noch einen Tapeziertisch einzupacken oder Farbeimer in aller Hand.
Da war ja noch was, stimmt.
Ja, also das, ich meine, das mit dem, also das ist ja sowieso, es hinterlässt mich ja wirklich ratlos, so, weil wie kriegst du denn Farb Riesen, weiß ich, X Liter Farbeimer in so ein Stadion. So, also das kannst du ja nur schlecht unter den Arm klemmen und schmuggeln. Aber egal, das ist vielleicht nochmal was anderes. Irgendwann brauchen wir mal so einen Investigativ-Podcast, der uns das alles erläutert. So, wie das
Ich
funktioniert.
gut.
Ist dann wahrscheinlich der letzte hier auf diesem Kanal, aber okay. Hüti.
Bevor du das jetzt richtig abmoderierst, ne, möchte
Ja,
ich
ja.
übrigens noch dran erinnern, Alex, dass wir immer noch einen Spielaufnahmen, ja?
Stimmt. Eigentlich müssten wir das, also theoretisch müssten wir das noch in dieser Saison machen. Und damit meine ich aber schon auch den 30.06., ne? So.
Ja, irgendwie sowas in dem Dreh, ja?
Ja,
Also vielleicht lässt es ja deinen Terminkalender irgendwann mal zu.
naja, das müsste man sinnvoll mit irgendwas Coolem verknüpfen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, also Fanclub-Turnier bin ich ja wieder auf jeden Fall am Start. Ich glaube, das ist 15.06. oder so, also irgendwann Mitte Juni, da bin ich eh da. Dann 50 € Europapokal. Das hat hier im Podcast sowieso noch viel zu wenig stattgefunden. Fällt mir dabei gerade ein. 50 € Europapokal. Oh, und da fällt mir noch was anderes ein. Erstens wolltest du noch einen Podcast-Tipp loswerden und ich wollte noch einen Veranstaltungstipp raushauen.
Oh, stimmt. Der
Schnell.
bombastisch, ganz
Ma
schnell.
mach mal deinen Podcast-Tipp zuerst.
Ja, also alle, die ihn nicht kennen, den Podcast Copa TS mit Tommy Schmidt und auch Gästen aus der Fußballszene, ob Christoph Kramer, Terence Boyd, keine Ahnung was, ganz viele, von der ersten Liga bis in die Regionalliga, eigentlich eine ganz coole, nicht Berichterstattung, aber so ein bisschen aus Fanperspektive gesprochener Podcast, der eigentlich sehr, sehr kurzweilig ist. Einmal in der Woche, immer dienstags. Also gerne mal reinhören, wer das will. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Nachwuchspodcast, sondern das ist schon relativ erfolgreich. Aber von meiner Seite eigentlich ziemlich cool.
Ja, also ich habe das gerade gefunden. Genau, der hat ja jetzt Felix Klaus zu Gast, Terence Boyd zu
Genau.
Gast, Fabian Klos zu Gast.
Also auch ganz, ganz, ganz sympathisch. Also Tommy Schmidt ist ja Medientyp. Aber quatscht halt so ein bisschen, wie ihm der Mund gelegen ist sozusagen. Und ich finde ihn sehr sympathisch.
Cool.
Ist immer Ansichtssache, aber ich finde es halt cool. Und halt, weil es so quer halt wirklich von der ersten bis runter Regionalliga ist, wovon sie reden, eigentlich sehr cool.
Ach, das ist ja echt witzig. Ich bin ja gerade in der Beschreibung. Jede Woche spricht er mit einem Mitglied seiner Traum-Fünferkette, bestehend aus Weltmeister Christoph Kramer, Ex-Fußballerin Dr. Turit Knag, Waldhof Mannheim-Profi Terence Boyd, Sportjournalistin Jana Woznitzer und Redaktionsleiter und BVB-Fan Gregor Rühl oder so.
Genau.
Ja, ist ja überragend. Werde ich verlinken, findet er in den Shownotes und ich möchte gerne noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die morgen, also am 18. April, wir nehmen ja heute am 17. auf, im Fanprojekt Magdeburg stattfindet. Also vielleicht hat der eine oder andere Bock noch hinzugehen und hört es noch rechtzeitig. Titel der Veranstaltung lautet: Strafen gegen Pyrotechnik zünden nicht. Gelingt endlich die Abschaffung von Verbandsstrafen. Das ist also eine Veranstaltung im Fanprojekt, Lemsdorfer Weg 25, morgen am 18. April um 19 Uhr. Und genau, es geht also um eine Diskussion, also die Fanhilfe Magdeburg lädt ein zu einer Diskussion zu dem Thema, also zum Thema Pyrotechnik, gemeinsam mit Vertretern der Jena-Initiative Strafen zünden nicht, sowie mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats des FCM, Matthias Niedung, wollen wir debattieren und laden alle Interessierten herzlich zur Diskussion ein. Und diese Einladung möchte ich jetzt nochmal sehr explizit auch an all jene aussprechen wollen, die, naja, Pyrotechnik so ganz abgeneigt gegenüberstehen, weil ich glaube, in solchen Runden kannst du dich austauschen und kannst auch mal die andere Seite kennenlernen. Und es ist ja immer gut, miteinander zu sprechen, auch wenn man die Perspektive der anderen Seite vielleicht nicht so teilt. Aber das wäre eine ganz gute Gelegenheit. Fanprojekt ist eh immer cool. Fanhilfe sowieso. Ja, ist vielleicht, also kann man vielleicht nochmal machen. Morgen 19 Uhr, Fanprojekt Magdeburg, kann man sich mal angucken. Fein, Micha, dann sind wir jetzt aber wirklich durch. Ich glaube, dass dich sowieso schon alle irgendwie überall abonniert haben, wo man dich abonnieren kann, aber du kannst ja trotzdem nochmal so einen kleinen Werbeblock einschieben, wo man dich so findet, wenn man ein bisschen mehr von dir hören und vor allem sehen möchte.
Ja, also ich habe es ja mittlerweile schon runter reduziert, weil es einfach gar nicht möglich ist, überall da zu sein. Also eigentlich hauptsächlich findet man mich auf Twitch unter MW61, also eigentlich überall unter MW61. Wie gesagt, die Livestreams donnerstags immer mit eurem Aufstellungstipp. Ansonsten die Videos gibt es nochmal bei YouTube und ansonsten eigentlich hauptsächlich bei Instagram.
Gut, das ist doch ein Wort. Dann,
Genau.
ich glaube, also in den Shownotes bist du ja hier bei uns eh schon Stammgast. Insofern habe ich da, glaube ich, auch diesen Linktree verlinkt, wo man deine ganzen Accounts sieht und so. Genau,
Danke
dann.
übrigens dafür, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also.
Naja, na, doch schon. Aber gerne.
Doch. Nee,
Gerne.
doch. Und natürlich danke für die Einladung, Alex.
Ja, na, sehr, sehr gerne. Hat mir sehr große Freude gemacht. Thomas wird morgen mit Sicherheit mal Meldung machen bei mir, ob du wiederkommen darfst. Ich würde sagen, ja. Also ich glaube, das war halt
Der wird mich dann auch anrufen. Also
vermutlich, vermutlich, genau. Also
relativ
vermutlich er, also
wahrscheinlich.
vermutlich würde dich zuerst anrufen und dann mich oder so. Keine Ahnung. Oder vielleicht auch gerade nicht, keine Ahnung. Aber schauen wir mal. Genau, dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz hervorragenden Abend. Morgen einen guten Stream und natürlich ein 3-0 für den Club im Stream, dass man da schon mal vorlegt. Gibt es da eigentlich irgendwie noch Sachen so im E-Sports-Bereich, die man anteasern kann, worauf sich Leute freuen können? Oder ist da jetzt eigentlich, ruht jetzt erstmal still der
Nee,
See und.
da ist jetzt gerade still ruht der See tatsächlich. Also
Ah,
ich habe
okay.
auch mit den Jungs auch gerade relativ wenig Kontakt. Also Richard war jetzt letzte Woche auch gerade so im Chat im Stream dabei. Der ist immer mal wieder dabei und schreibt so ein
Cool.
bisschen mit rein. Das ist sehr cool. Ja, ansonsten mit Hannes schreibe ich immer noch so mal ein bisschen hin und her. Schöne Grüße an dieser Stelle übrigens. Der hört auch euren Podcast sehr regelmäßig.
Na, cool.
Und ja, nee, sonst ist da jetzt gerade DFB-E-Pokal ist ja durch. Ansonsten Liga ist auch durch. Also da passiert jetzt aktuell nichts. Was mir gerade übrigens einfällt, ich habe letzte Woche das HSV-Spiel übrigens 1:1 gespielt.
Siehst du mal. War schon.
Vielleicht lag es auch daran.
Kleines Orakel. Ja, dann sieh mal zu mit dem 3-0 morgen. So.
Ich gebe mir Mühe.
Ja, bestens. Hervorragend. Fein. Dann jetzt aber wirklich machen wir einen Deckel drauf. Gehabt euch wohl. Schaltet nächste Woche gerne wieder ein. Vielleicht wird dann nächste Woche die Live-Sendung. Das ist im Moment alles nur so halb gut planbar, aber wir werden das auf jeden Fall in dieser Saison noch realisieren und so zumindest der Plan. Und hoffen doch sehr, dass es das nächste Woche klappt. Dann besprechen wir die Rostock-Begegnung und freuen uns dann auf Osnabrück. In diesem Sinne, hauen Sie rein, Micha, bis in Bälde und bis denne. Tschüss.
Tschüss.